Hallo, mein Name ist Silvio Nietzsche und ihr hört Sommelier, der Wein-Podcast. Moment. Mein Name ist Matthias Schuh von Wein und Schuh in Sachsen. Ich habe heute die große Ehre, etwas über Claudius Unger zu erzählen und heute das Intro für den Wein-Podcast zu geben. Claudius kenne ich inzwischen seit fast 10 Jahren. Wir haben uns in der Weinzentrale mal bei einem Kochabend kennengelernt und sofort hatte ich das Gefühl, dass er wie ein Bruder für mich ist. Und das schätze ich auch an Claudius und Benny am meisten. Wenn ich ins Erzgebirge fahre, was übrigens immer eine Reise wert ist, dann fühlt es sich jedes Mal an, wie nach Hause kommen und zur Familie kommen. Man ist nie Fremder, sondern man ist immer Teil der Familie. Und das schätze ich sehr. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich bei Claudius in den Keller gehe, unter dem Restaurant, und wir da abends, wenn wir schon 2, 3 Gläser getrunken haben, und er sagt, Matze, such dir einfach eine Flasche aus und dann machen wir die auf. Dann bin ich immer sehr fasziniert, was alles dort in diesem großen, klimatisierten Weinkeller steht. Und es ist natürlich immer eine große Freude, sich da was rauszusuchen und den Abend ausklingen zu lassen. Also ich kann euch allen nur empfehlen, fahrt ins Erzgebirge, schaut euch die herausragende Weinkarte an, esst was Tolles und lasst es euch gut gehen. Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und herzlich willkommen im Erzgebirge, dort wo man Engel aus Holzschnitz und seit Jahrhunderten tief in den Berg hineingeht, um herauszuholen, was die Erde versteckt. Denn hier sitzt einer der besten Sommeliers Deutschlands in einem Hotel, das älter ist als die meisten Nationen. Willkommen im Blauen Engel, willkommen bei den Ungerbrüdern, willkommen bei einer der spannendsten und interessantesten Weinkarten unserer Republik. Und das behaupte nicht ich, sondern das bestätigt der VDP und Meininger Sommeliers, denn die haben ihnen 2025 die Auszeichnung Ausgezeichnete Weinkonzepte verliehen. Eine Auszeichnung, die anders als Stern und Hauben nicht im Haus, sondern der Person gilt. Ähnlich wie der Michelin seine Sterne an Köche bindet, ist dieses Messingschild an den Sommelier gebunden. An die Handschrift, an das Wissen dahinter. Und der Blaue Engel in Aue und somit eben Claudius Unger gehört zu einer Gruppe von rund 20 Restaurants und Weinbars im deutschsprachigen Raum, die dieses Zeichen tragen dürfen. Dass diese Weinauswahl bislang etwas unter dem Radar geflogen ist, um es sanft auszudrücken, hat Meininger Sommeliers selbst festgestellt und es mit der Lage erklärt. Weit abseits der üblichen Weinpfade. Und das stimmt. Und dass die Weinkarte, dass der Blaue Engel mehr als eine Reise wert ist, erlebst du in den nächsten etwas über 2 Stunden. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie es ermöglichen, dass wir Claudius zu Gast haben und dass wir dieses Format realisieren können. Denn dank ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Claudius Unger! Ihr seid ja in einer relativ speziellen Situation, also sprich im Erzgebirge. Ist das Freude oder Leid? Also Freude auf der einen Seite, weil ihr riesen Überraschungen habt. Wow, so super und so ein toller Laden, so ein Restaurant, so eine Küche, so eine Weinkarte. Hätte ich hier nicht vermutet? Oder ist das Leid, dass ihr extrem kämpfen müsst? Man vermutet nicht diesen extremen Standard, den ihr habt.
Es ist, glaube ich, am Ende beides. Weil auf der einen Seite sind viele überrascht, dass es das hier gibt. Weil das untypisch ist für diese Region. Keiner erwartet das im Erzgebirge. Auch diese Kombinationsgeschichte. Ne, viele sehen uns ja nur mit St. Andreas. Und also in der Außenwirksamkeit. Und dann sind sie aber auch im Lotters Wirtschaft. Mhm. Und in Lotters Wirtschaft machst du diese Kombo-Geschichte. Gehoben gut bürgerlich und Braugasthofküche traditionell. Und Teile dessen, was wir in Lotters Wirtschaft machen, ist das, wie wir früher hier gekocht haben. Im St. Andreas. Und dann sind die Menschen hier im Gourmet-Restaurant und sagen, was? Im Erzgebirge? Und dann noch die Weinkarte? Ist mutig. Also du kriegst dort schon eher mehr Verwunderung und Respekt entgegen.
Aber wie kam das? Also wolltet ihr anders sein? Oder habt ihr gesagt irgendwie, wir sind die Besseren? Oder also es fing ja eigentlich erst richtig mit euch an. Also dein Papa war schon
auch schon Gastronom, war wahnsinnig kreativ, hat unglaublich neue Sachen initiiert oder in die Region gebracht, hier nach Aue gebracht. Aber so diese Gourmet-Richtung, diese Weinausprägung, das kam ja eigentlich erst mit dir und deinem Bruder.
Ja, nicht ganz. Also unser Vater, du siehst ja hier die Bleidlausfenster. Hm? Und hinter der Wand sind nochmal zwei. Das sollte schon mal die Jahreszeiten widerspiegeln. Unser Vater hat immer versucht, irgendwo den Ansatz schon zu schaffen, um auch Menüabende zu machen oder ein Menü mit anzubieten. Da war aber die
auch in diesem Fine-Dining-Bereich schon? Also wie,
ja, für die Verhältnisse damals hochwertig. Nicht so, wie wir es jetzt machen.
Na, die
nicht
Zeit vergleichbar. Das war ja in den 90ern. Also da war ja alles noch ein bisschen bodenständiger in
Gesamtdeutschland. Aber hat versucht, wachsen zu lassen. Ne?
Ja.
Und er hat es am Ende schon schwer gehabt. Für die Offenheit, ne, weil die Region ja viel verschlossener war dafür. Hat es aber immer weiter versucht.
Mhm.
Und das wollte er auch mit den Fenstern hier widerspiegeln, die Jahreszeiten, die Menüs angepasst. Und für ihn war dann am Ende des Wegs immer das Highlight Silvester. Weil Silvester hatten unsere Eltern damals hier ungefähr zwischen 180 und 300 Gästen. Und das war immer sein Jahreshighlight. Da hat er richtig Gas gegeben.
Ehrlich.
Da gab es immer ein brachiales Viergang-Menü, wo er einfach zeigen wollte, was geht, was kann er. Immer angepasst an ein Thema. Also wir haben hier zum Beispiel auch die Titanic nachgebaut. War ein Titanic-Schiffsrumpf in der ersten Etage und Casino und alles drum und dran. Und weintechnisch hat unser Vater Folgendes gehabt. Er hatte ein riesengroßes Glück nach der Wende. Er war ist immer ein Visionär gewesen, hatte gute Ideen. Und es gibt ja das Chateau André Zildener. Das ist eine Weinhandelsfamilie aus der Schweiz. Die Kinder haben sie jetzt verkauft, weil sie es nicht weiterführen wollten. Und die haben auch im Burgund in allen Lagen, sage ich mal, also Grand Cru-Lagen, ne, wo sie auch Reben mit haben und beziehen. Und
aber es sind keine Winzer, es sind Négociants
im Prinzip. Genau.
Ja.
Und die Frau vom Herrn Zildener kam aber aus Annaberg.
Mhm.
Also 40 Minuten von uns.
Mhm.
Und nach der Wende hat direkt hier jemand an die Tür geklopft, der Herr Reier, und hat sich vorgestellt. Und die haben sich super auf Anhieb verstanden. Und Herrn Zildener war wichtig, dass er hier in der Region jemand hat, den er gut versorgt. Und unser Vater hatte das Glück, er hat 45% Rabatt bekommen auf alle Weine. Auf jeden Grand Cru, alles aus dem Bordeaux, aus der Champagne. Und die Anfangszeit war die, dass es hier sehr aufstrebend war. Und die französischen Weine kommen palettenweise. Also hat er auch direkt nach der Wende die Möglichkeit bekommen, dadurch, dass es auch Weinhändler waren, große Bordeaux von 1960, 1970 hier auszuschenken, Champagner auszuschenken, bis dann...
Kurz nach der Wende?
Ja.
Wow.
Bis dann der Abbruch, ja, 94, 95, ne, wo man wieder so eine, wo du in die Wirtschaftskrise reingeschlittert bist. Er hat aber immer dran festgehalten, aber nie die Weinkarte so überdimensional aufgebaut. Aber
wie viele Positionen waren es damals? Weißt du das noch? Weil es klingt ja jetzt schon sehr umfangreich. Wahrscheinlich nicht so wie du jetzt mit 800 Positionen, aber schon
80 bis 120.
Wow, das war ja damals,
würde ich mal behaupten,
heftig.
Wir haben oben noch eine alte Weinkarte liegen. Ich sag mal 60 bis 100.
Ja.
Sag mal 60.
Aber schon 100, sehr innovativ, ne? Und sehr vinophil-orientiert und.
Genau. Ja. So, und dann kam der Wandel mit unserem, ja, mit meinem Bruder. Und für unseren Vater war das schon wichtig. Der hat ein Ziel vor Augen gehabt, wo er auch irgendwo das Unternehmen sieht. Mein Bruder hatte Bock. Sieht man ja auch da, wo er gearbeitet hat. Und mein Bruder ist aber auch ein Mensch, der hat ein riesengroßes Wissen. Das ist ein wandelndes Lexikon. Und der hat sich auch immer mit
Im Wein... Im Küchenbereich, er ist in der Küche und du bist...
Genau.
Genau, und du bist im Service.
Aber er kennt sich mit allem aus.
Mhm.
Das ist ja das Gute. Und er ist auch im Weinbereich. Dann kannst du reingehen, frag nur irgendwas, da würde das beantworten.
Mhm.
Auch geschichtlich und allem drum und dran. Und dann hatte unser Vater einen schweren Bandscheibenvorfall und mein Bruder musste zurückkommen. Und dann haben wir das angeschoben, Stück für Stück. Dann kam die Veränderung. Dann ist er logischerweise nicht mehr weg, wie bei mir. Wenn der Hilferuf kommt, bleibst du zu Hause.
Mhm.
Irgendwann, auch wenn du sagst, du gehst wieder. Das ist Quatsch. Das schaffen nicht viele. 5%, 10%.
Die Frage ist ja, ob das Sinn des Ganzen ist, dann wieder zu gehen. Also wenn man einmal...
Wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt und haben ja eine Kombination gemacht aus gehoben gut bürgerlich und Gourmet.
Hm?
Dann hat mein Bruder die Weinkarte immer weiter aufgebaut. Waren wir so bei 100, 124, 130 Positionen ungefähr. Er hat das aber alles von der Küche raus gesteuert. Auch die Bekleidungen, alles drum und dran. Und dann haben wir irgendwann eine Umstellung gemacht, weil wir gesagt haben, wir schaffen es qualitätstechnisch einfach nicht mehr, das zu halten. Und haben 1000-Goethen-Stube und St. Andreas getrennt. War aber ein ganz schwerer Weg bis dahin, weil die Distanz des Einheimischen war trotzdem gegenüber der Küche noch da. Es gibt für mich so eine ganz einfache Geschichte. Mein Bruder hat auf Point Alpha für Bush, Gorbatschow, Kohl gekocht. Das war, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum, Wiedervereinigung. Und ich weiß nicht mehr genau. Und es ist aber Folgendes passiert. Das hat alle so abgeschreckt, dass sie gesagt haben, ey, der Unger oder der Ungers, die wollen nicht mehr für uns kochen, die kochen jetzt für die Großen. Ja, für die Reichen, für die Politiker. Und jetzt ist es so, wenn er das machen würde, würde jeder sagen, ja, wir können vielleicht die Politiker nicht leiden, aber geil, einer von uns hat es gemacht. Hm. Also es ist schon offener geworden, auch in dem Sinne. Ne? Und mittlerweile muss ich sagen, wir hatten früher ein Verhältnis 30% Einheimische, 70% Auswärtige. Ich würde es jetzt fast auf 50-50 schieben. Die hier aus der Region zu uns kommen, wegen Wein und auch hier wegen St. Andreas.
Hast du ein persönliches erstes Weinerlebnis, wo du sagtest, also du wirst ja wahrscheinlich damit dann aufgewachsen sein, wenn ihr das hier so in der Familie intensiv gelebt habt. Irgendeins, wo du sagst, wow, da habe ich Wein das erste Mal wirklich greifen können, verstehen können, die Leidenschaft meines Vaters irgendwie
also nachvollziehen können? Ich glaube, für mich ist das Weinerlebnis, was mich bis heute begleitet, bringe ich nicht mit dem Engel in Verbindung, sondern mit dem Weingut van Volksem, unserer Abschlussfahrt von der JAE-Klasse. Wir waren ja die erste Restaurantfachklasse und wir hatten unsere Abschlussfahrt in der Champagne und rückzu sind wir zum Weingut van Volksem. Und wir sitzen dort als Klasse und der Chef erklärt uns alles wunderbar, der holt uns ab, der nimmt uns ran, der stellt uns Fragen und dann schenkt er einfach blind Weine ein. Und dann guckt er uns an und sagt, was denkt er und wie alt er ist? Macht mal eine Schätzung. Jeder so ein paar Zahlen. Und da hat er uns einen Saar Riesling von 1963 eingeschenkt. Und das ist für mich bis heute mein Weinerlebnis, weil ich damit nochmal anders umgegangen bin. Ich habe mir gesagt, ey, der hat es so authentisch rübergebracht. Der hat es trotzdem mit Druck rübergebracht. Der hat seine Philosophie uns erklärt und schenkt uns kleinen Nasen so einen Wein ein aus seiner Schatzkammer und legt dann nochmal einen drauf. Und das war für mich mein Erlebnis, weil er mich menschlich abgeholt hat, die Philosophie mit dem Wein. Und es hat mir in dem jungen Alter, weil du hattest ja als Azubi gar nicht immer die Möglichkeit, wann kannst du mal einen gereiften Riesling von 63 trinken, das konntest du dir doch gar nicht leisten. Oder du hast gespart, ja, also eher selten. Und der hat mir da einfach gezeigt, was geht in der Reife. Und mich hat dieses Erlebnis abgeholt. Und das hat mich bis heute, nimmt mich das mit. Weißt du, so vom positiven Gefühl.
Auch immer ganz wichtig, dass man junge Menschen immer ernst nimmt. Sehe ich auch manchmal bei Weinproben so, dass junge Menschen nicht ernst genommen werden. Ich hatte ein Erlebnis, wir hatten eine Blindprobe, also in so einer Blackbox auf der Prowein vor 2 Jahren. Die ist ja auch wieder, aber das Erlebnis war vor 2 Jahren. Und da waren dann junge Mädchen drin. Und die sagten, als sie den Wein beschreiben mussten, das hat ja keinen gesehen, niemand wusste, wer ist. Du hast halt die Weine dabei probiert. Sagten, ich habe noch nie Wein so beschreiben können, weil ich werde am Stand niemals ernst genommen. Gucken erstmal Mädchen und Jung und tralala. Und jetzt hier konnte ich wirklich erzählen und konnte den Wein endlich mal wirklich wahrnehmen. Und daher raus finde ich es umso wichtiger oder immer wichtig, dass man junge Menschen ernst nimmt. Eines meiner intensivsten Weinerlebnisse war auch der erste Besuch eines Weingutes, damals beim Graf Neiperg in Schweigern, in Württemberg, als wir in der Speisemeisterei gearbeitet haben. Und da wurde ich ernst genommen. Also bis heute fühle ich mich dem Haus verbunden, obwohl wir das einfach nur besucht haben. Aber ich wurde ernst genommen. Und dort kann ich, und ich glaube, das ist Roman ja zu eigen, dass er mit Wissen brillieren kann, mit Leidenschaft, mit einer gewissen Direktheit, aber dann sein Gegenüber ernst nimmt und solche Saatkörner sieht. Und das war damals, heute, was ist deine große Leidenschaft? So allgemein beim Wein oder im Service, im Handling, das Alltägliche, was hält dich so am Leben?
Also Bei uns ist es so, was, oder bei mir ist es so, was mir sehr wichtig ist, ist die Weinbekleidung an sich. Na, also wie ist das Pairing Wein und Essen?
Ich das ist aber relativ schnell auserzählt, oder? Ich meine, das sagt ja jeder. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, 120 Folgen, nahezu jeder sagt, oh, Weinbegleitung ist wichtig.
Mir ist es aus folgendem Grund, ich sag mal, manche tun das ja so ein bisschen ab und sagen, ja, Weinbegleitung, Wein zum Essen, ja,
passt manche schon. Manche von den Kollegen oder von den Gästen?
Beides.
Okay.
Und ich sehe zum Beispiel auch nicht eine Weinbegleitung, um einen Weinkeller aufzuräumen, sondern ich gehe ganz anders ran. Ich gehe erstmal respektvoll an die geleistete Arbeit vom Koch. Ich finde das, sage ich mal, super wichtig. Es wird Gedankengut reingesteckt, es wird Arbeit reingesteckt, es wird Liebe reingesteckt, ne? Und jeder ist intensiv drin und macht sich einen Kopf für dieses Gericht. Und ich bin ja nun mal mit Köchen aufgewachsen, also bin ich dafür noch mal ein Stück weit offener. Für mich gibt es nicht das Thema Küche-Service, gehört alles zusammen. Und man kann mit dem Wein so einen extremen Einfluss auf das Gericht nehmen, aber auch das Gericht auf den Wein, dass ich schon eine Verantwortung habe dem gegenüber, weil ich mit dem Wein das Essen auch kaputt machen kann.
Und du kannst es mit einmal zu salzig werden lassen, du kannst es zu scharf werden lassen, du kannst total müde und matt machen mit dem falschen Wein, du kannst es total aus der Balance bringen, also ja, komplett.
Du kannst aber auch anheben, du kannst es besser machen, du kannst mehr hervorholen, du kannst eine Cremigkeit schaffen, du kannst die Aromen besser zur Geltung bringen. Wir haben jetzt gerade aktuell einen Gang Sauer macht lustig, das ist Sauerrahm, Spargel und Kräuter. Da war der Ideengeber der Sauerrahm. Mhm. Und unsere Großeltern, auch wir hier im Engel, haben quasi den Sauerrahm ja selber hergestellt. Gab's ja nicht zu kaufen. Also hat man Kondensmilch genommen, Zitronenabrieb und Zitronensaft. Das haben sie dann hier auch, unser Vater hier auch noch so hergestellt. Und dann gibt man Zucker dazu. Dann lässt man das ein paar Stunden stehen. Und dann rahmt es so langsam auf. Und dann kommt es nochmal 3 Tage in die Kühlung. Na, und dann hatte man quasi seinen eigenen Sauerrahm. Und das war der Ideengeber für meinen Bruder für das Gericht. Und dann haben wir das weiter aufgebaut. Also hast Sauerrahm, du hast Kräuter, du hast Spargel. Du hast quasi Cremigkeit, du hast kräutrige Würze, du hast ein Fruchtsäurespiel, was auch so unsere Stilistik ist, was der Spargel übernimmt. Aber wie der Name sagt, hast du ja auch eine knackige Säure. Also es ist schon ein sehr frisches Gericht.
Das ist ja richtig Schmerzen für den Wein, oder?
Ja, geht eigentlich.
Was? Also ich wüsste jetzt ad hoc dort nichts, außer eben so, also selbst wenn du in diese typische klassische Kabi-Richtung gehst, wo man sagen würde, oh, kann ich einen Kabi nehmen, dann hat der meistens nicht genügend Substanz und Kraft, um also das, so wie es klingt, das entsprechend zu begleiten. Du kannst relativ schnell den Wein mit der Säure auskatapultieren. Du kannst aber auch mit dem Wein, wenn der jetzt so eine krasse Säure hat, das ganze Gericht halt noch mehr intensivieren. Dann hast du Zucker noch mit dabei. Du hast die kräutrige Note. Wäre ich in einer gewissen Form und Weise ratlos. Vielleicht ich würde wahrscheinlich irgendwie, wenn es sowas gäbe, einen Schaumwein mit einer relativ hohen Dosage. Sowas in der Richtung würde ich denken.
Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe einen Riesling genommen.
Okay.
Und am Anfang war das wirklich so, auch mein, was du jetzt gesagt hast, so meine Gedanken. Ne? Ich habe probierst ja mal da, probierst mal dort. Sag, gib mir mal einen kleinen Tipp. Ne? Wie ist denn dein Aufguss? Weil ich weiß, der ist immer sehr komplex bei uns und kräftig und gibt noch mal einen extra Kick. Da hat es bei mir auch schon gerattert. Ich war erst so bei dem Punkt Sauvignon Blanc. Aber eher ein Sauvignon Blanc mit mehr kräutriger Würze. Nicht so diese typische Stachelbeere und knackige Säure, die dich umhaut, sondern eher komplexer, vielleicht sogar im Fass. Ne, in gebrauchten Fässern, das ist nicht so dominant, ist auch ein Jahr vielleicht drin gewesen. Und dann habe ich das komplette Gericht probieren können. Dann sage ich, warte mal, bin ich schnell runter. Du kennst es ja selber, manchmal läuft es ja dann bei einem, das kann man manchmal schwer beschreiben, ne, aber dann läuft so dein Keller vor deinen Augen ab, dann versuchst du alles abzurufen, welcher Wein hat wie gewirkt. Und wir hatten ganz neu reinbekommen, 223er Riesling aus dem Kalkofen, erste Lage von Battenfeld Spanier aus Rheinhessen. Und das ist ein Riesling, der eine super intensive kräutrige Würze hat, eher ein bisschen saftiger ist, nicht so diese knackige Säure, sondern mehr Konzentration. Und das Flasche hochgeholt, aufgemacht, zu probiert und was ist aber entstanden? Die Säure ist dadurch, dass es so ein bisschen komplexer ist, intensiver ist, die kräutrige Würze hat und nur so eine leichte Säure, also eine Säure hat er, ne? Kann jetzt nicht sagen, er hat keine, aber so eine eher dezentere, zurückhaltendere Säure, ist Folgendes passiert. In deinem Mund ist das gesamte Gericht nochmal kräftiger geworden, aber die Säure ist geringer geworden. Es ist cremiger geworden. Die Kräuter.
Gefressen durch den Alkohol vom Wein? Und was macht das Gericht kräftiger und was frisst die Säure vor allem? Ist es der Alkohol?
Ich würde eher auf der einen Seite sagen, so das saftige, alkoholische, ne, was das ein bisschen wegnimmt, diese Säure, so in sich nicht verschlingt, weil sie ist schon noch da. Und trotz alledem der Säureanteil. Weil manchmal ist es nicht so. Bei den Speisebegleitungen, das merkst du aber nur, wenn du es probierst. Manchmal bist du auch, wenn du viel Säure hast und du kommst mit Säure, gleicht sich das aus.
Es kommt darauf an, auch was für eine Säure du hast. Also du hast die 30 verschiedenen Säuren im Wein, bis zu 30 verschiedene Säuren im Wein. Und wenn du jetzt eine Zitrussäure zum Beispiel in diesem Gericht hast und du kommst halt mit einer Weinsäure, dann kann die das Ganze ergänzen, komplettieren. Wenn du mit einer Apfelsäure kommst, kannst du das Ganze noch krasser und schärfer und richtig spitz machen. Ja. Mit einer Bernsteinsäure hast du nochmal einen ganz anderen Effekt und beziehungsweise, also man sollte dann teilweise sich darüber Gedanken machen, was für eine Säure habe ich dort und wie arbeite ich damit? Wie gehst du, ja, das fand ich interessant mit diesem Abrattern, dass du sagst, welche Weine, wie haben die sich präsentiert? Ich habe es dann oft so gemacht, dass ich mich vor das Weinregal gestellt habe und wenn ich die Flaschen gesehen habe, hatte ich den Wein präsent. Ja. Das war dann irgendwie so wie, gab es hier bei Matrix, bei dem Film, kennst du das? Wo er diesen riesen Bildschirm hatte und dann immer so weggewischt hat. Und so habe ich das irgendwie dann so geschmacklich, dass ich dann irgendwie den Wein, nee, geht nicht weg, mit nächste. Geht dir das auch so oder wie machst du das denn? Also wie stellst du die Weine vor? Weil es ist ja erstmal ein Gedankenprozess dabei.
Also erstmal arbeitet es bei mir in der Küche, wenn ich was probiere.
Du bist dann in der Küche und das ganze Gericht oder reicht dir einfach eine Soße?
Mir reicht manchmal auch die Soße. Mach's immer so. Ich sag zu meinem Bruder Benjamin, gib mir das von dem Gericht, was am meisten mit den Aromen knallt. Ist auch, wo du sagst, das ist kompliziert. Oder es wird schwierig, ne? Nicht aber kompliziert, aber es könnte schwierig und ausschlaggebend sein für den Wein, den du dazu machen willst.
Und ist das dann wichtiger oder ist die Menge wichtiger? Also jetzt, wenn du diesen einen Part, dieses Würzmittel hast, dann ist das für dich ausschlaggebender oder ist, wenn du jetzt so eine fette Soße dabei hast, dass du die Soße probierst?
Da bin ich ehrlich, das ist für immer unterschiedlich. Mhm. Manchmal gibt mir auch mein Bruder einfach was Kleines Eingelegtes. Und sagt, hier, probier mal. Und dann rattert es in deinem Kopf und denkst dir, puh, das kann schon ausschlaggebend sein. Ne? Also wir haben jetzt auch ein Gericht mit Wildkräutern. Da kann schon eine Kräutersorte von der Wiese kann dich in eine andere Richtung drücken, ne? Weil es auf einmal einen Honest Touch mit reinbringen kann. Mhm. Weißt du? Da ist es zum Beispiel so, da brauchst du es komplett. Und manchmal brauchst du nur für den Gedankenanstoß, brauche ich, sag ich mal, so einen leichten Hinweis von ihm. Manchmal ist es auch so, dass ich alles über den Haufen haue, wenn ich das ganze Gericht habe. Hm. Aber ich stehe dann auch vorm Weinregal. Wir haben jetzt ja ein Vorhands-Dinner gehabt. Da habe ich wirklich, ich habe noch nie bis zum Schluss gewartet. Und wir haben an dem Tag erst die Weine für das Vorhands-Dinner 15.30 Uhr festgelegt.
Oh, wow. Wenn du die Gerichte dann hattest und wusstest, wie der Gastkoch entsprechend kocht und wie die Sachen dann.
Also ich habe von ihm im Vorfeld, frage ich ja immer die
Wer war das?
Nicolas La Rocca aus dem Edel 1. Mhm. Und der hat mir pro Gericht eine Minute ungefähr Beschreibung. Da dachte ich mir, das war knackig. Und dann hat mein Bruder auch angefangen, hat gesagt, jo, ich mach das und mach das und mach das. So, ey, das war cool. Ich habe schon Ideen gehabt. Also beim Nicolas hatte ich schon eine Idee, nachdem ich es gehört habe, habe ich ihm auch gesagt, so zu dem Gang könnte ich mir einen Sauvignon Blanc vorstellen. Hier machen wir Riesling Sekt von Diehl in 2017er, wo sie jetzt prämiert worden sind. So, das könnte sehr gut passen. Und zu dem Dessert gehen wir schön in die Kappi-Richtung. Ja, nicht zu süß. Und dann dachte ich mir, dann kommt mein Bruder um die Ecke mit seinen Gerichten. Und ich 4 Tage stand ich in dem Weinlager und habe immer wieder überlegt und habe gesagt, die zwei nehmen mich in den Mangel. So, dieses Mal wird's echt knackig, ne? Du musst ja trotzdem, die Flaschenanzahl muss ja auch passen. Das ist ja schön, wenn du noch 3 Flaschen von dem einen Wein hast, aber du brauchst ja bei so einem Vorhands-Dinner 6, 7, 8, 9, 10 Flaschen. Und es wird ja dann immer noch mal schwieriger, ne? Du hast ja nicht immer diesen Riesenbestand.
Na, und dann finde ich die zusätzliche Schwierigkeit dabei oder die Herausforderung, dass du Abwechslung hast. Ja. Also, dass du, wenn du von mir aus einmal einen Riesling hattest, dann willst du ja nicht die nächsten 4 Gänge auch noch Riesling machen, sondern willst dann halt Von mir aus ein Sauvignon genau. Blanc oder ein Gut ja. Edel oder ein Schlag mich tot und dann ein anderes Land, ein anderes Jahr, eine andere Ausbauart, das du halt nicht, dann sonst könntest du ja auch flaschenweise servieren.
Ja, und da war's, das war dann wirklich so, da habe ich alles also fast alles wirklich nochmal auf den Kopf gestellt und habe gesagt, wir müssen was ändern, weil das, was dann auf dem Teller war, war viel komplexer. Mhm. Das hatte nicht mehr viel mit dem zu tun, was du gesagt bekommen hast. Da war zum Beispiel ein Speckschaum dabei. Und eine Speckmayo.
Kann zur Katastrophe werden.
Alter, kann wirklich jeden Wein fressen. Alter, das war super lecker, ne? Das Ding war auch das ewig ist ja lange. Frage. Das hat auch dem frischen Gericht nochmal einen vollen Powerschub gegeben. Ja. Da habe ich gesagt, kannst du vergessen, was ich mir ausgedacht habe. Sondern genau deswegen habe ich bei euch beiden so lange gewartet. Mhm. Und am Ende ist aus einem frischen Sauvignon Blanc wegen dem Speckschaum Riesling großes Gewächs geworden von der Lage Schäfer vom Weingut Ökonomierat Rebholz, was ein bisschen komplexer ist, kräftiger, aber bewusst nicht gereift ausgesucht, sondern wo du auch noch so ein bisschen hinten raus diese knackige Säure hast, aber trotzdem viel Kraft und Power. Und das war genau richtig. Das hat dieses Gericht, das hat dem Speckschaum so viel entgegengesetzt, dass das ausgeglichener geworden ist.
Kann man sowas imaginär machen? Kann man sowas rein theoretisch machen oder muss man es probieren? Also könntest du, wenn dein Bruder dir ein Menü runterschreibt, die Weine dazu, jetzt du kennst ihn ja richtig gut, gehe ich mal von aus, und seid ihr so weit, dass du fühlst, was er dann mehr oder weniger zaubert und du die Weine dazu rein theoretisch aussuchen könntest? Oder sind da immer so kleine Würzelemente, die du niemals vermutest und die das Ganze dann doch irgendwie konträr erscheinen lassen?
Also ich sag's mal so, wenn er mir das sagt, habe ich schon einen Plan. Na, dann kann ich das von unserer Stilistik, wie wir kochen, schon grob abschätzen. Mhm. Dass ich sage, ich stell mir das vor, schreib's auf, schreib's runter. Und wenn wir dann wirklich zu dem Food-Tasting kommen, kann es auch sein, ich hau's nochmal über den Haufen, aber nicht aus dem Grund, weil der Wein, also das vollkommen zerstört, das Gericht, sondern eher, weil ich mir sage, es geht noch besser. Und wir haben auch was bei uns im Keller, was noch besser dazu passt und eventuell noch mal den extra Kick gibt.
Was ist für dich ein Optimum, wenn beides gleich intensiv schmeckt oder sich das gegenseitig pusht oder wenn du einen devoten und einen dominanten Partner hast?
Ich finde, wenn es beides gegenseitig pusht.
Mhm. Also wenn es verschmilzt,
ja, wenn das
sollen die einzelnen Elemente immer noch spürbar sein? Also manchmal hat man das ja so beim Wein, wenn der dann so richtig in dieses Gericht einfließt und du hast diesen singulären Wein, kannst du gar nicht mehr schmecken. Weil das so ein Ganzes, so wie so eine homogene Masse wird. Und das finde ich manchmal schade um den Wein, weil du ja im Prinzip die einzelnen Segmente des Weins gar nicht mehr schmecken kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wo du dieses, als würde ein Orchester spielen und du hast nur noch Musik dann irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß nicht, am Ende muss es für mich sich gegenseitig irgendwo stützen und tragen. Und
aber noch singulär greifbar sein.
Ja.
In deinem Sinne.
Ich glaube, das trifft's ganz gut. Wir haben immer bei uns einen Eintopf auf der Karte, was aber ein komplexes Gericht ist. Wir sind in der Eintopfregion, deswegen machen wir immer einen Eintopf. Und denken uns was aus, überlegen. Und wir hatten einen Gang, der sehr von Zitrusaromen geprägt war. Sehr komplex, sehr intensiv, sehr kompakt, aromatisch, auch eine frische Säure, aber trotzdem viel Kraft. Und wir hatten auf der Karte, aktuell ist er leider ausgetrunken, von Clandestin den Austral Champagner, 100% Pinot. Und der hat aber eine mega geile Grapefruitnote in der Nase und auch im Geschmack. Und da haben wir gesagt, komm, ich hatte erst einen Riesling, hätte auch dazu gepasst. War harmonisch. Aber dann habe ich so, Benjamin, nee, warte mal. Wir schreiben heute nochmal die Karte um. Ich hole mal den Champagner hoch. Kannst du mal, weil er am Produzieren war, kannst du eventuell nochmal den Gang so minimalistisch machen. Und, also anrichten. Flasche hochgeholt, aufgezogen, so, probier mal. Und wir haben bei dem Gang Grapefruit auch mit dabei gehabt. Und die beiden Sachen haben... Also beim Champagner ist so ein bisschen diese Säure verloren gegangen. Der geht ja eh mehr ein bisschen ins Weinige. Die Grapefruit ist noch intensiver geworden. Wir haben aber von dem Gang die Säure gezogen. Die hat sich fast verflüchtigt. Aber diese gesamte Zitrusaromatik ist noch knalliger geworden. Hat aber nicht den Champagner runtergedrückt, sondern hat bei dem Champagner auch das bewirkt, dass die Grundaromatik, die er hat, auch noch intensiver geworden ist. Und am Ende ist es irgendwo, hat es sich so schön ausgeglichen. Das war voll in der Waage. Du hast dir gesagt, hey, geile Nummer. Das ist vollkommen, das ist ineinander verschmolzen. Ohne dass das eine zu stark war und das andere nicht mehr spürbar war. Weißt du, was ich meine?
Total. Also, und das ist ja natürlich jetzt etwas, was dann schon sehr speziell ist, können das deine Gäste greifen? Also ist das dann, wie kannst du sowas zum Gast vermitteln? Ist es reine Wahrnehmung, dass du gar nichts dazu sagst? Oder ist es so, was eben auch viele in irgendeiner Form kritisieren, dass du dann am Tisch stehst und sagst, okay, man muss zuerst das essen, dazu ein Schluck Wein, dann muss man das essen, dazu zwei Schlückchen Wein, dann alles zusammen und alles auf einem Löffel und. Also leitest du die Gäste an? Oder ist das dann in sich selber so perfekt, dass jeder sowieso schmeckt?
Also ich habe mich mittlerweile in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen, wie ich die Weinbegleitung am Gast kommuniziere, dort auch echt verändert.
Es gibt Städte, die Wein trinken, das ist klar. Aber es gibt auch eine Stadt, die Wein macht. Innerhalb ihrer eigenen Stadtgrenzen auf 640 Hektar, mitten im Großstadtgetümmel. Zwischen U-Bahn-Schächten, Barockpalästen und dem kollektiven Seufzen einer Metropole, die das Melancholisieren zur Kunstform erhoben hat. Natürlich, ich rede von Wien, der einzigen Hauptstadt der gesamten Welt mit einer eigenen Weinappellation. Und das ist kein Marketingversprechen, das ist ein Faktum. So schwer wie Muschelkalk. Und so wienerisch wie die Angewohnheit, auch gute Nachrichten zuerst mit einem Achselzucken zu kommentieren. Und der Wein, den ich gerade vor mir habe, ist der Beweis. Und um den Wein zu verstehen, lass mich zurückgehen ins Jahr 1987. Und lass mir dir erzählen von einem 21-Jährigen mit einem kaputten Ruf. Denn man muss verstehen, wann Fritz Wieniger das elterliche Weingut in Stammersdorf übernahm, um zu verstehen, was dieser Mann eigentlich geleistet hat. 1987, also 2 Jahre nach dem großen österreichischen Weinskandal, der den österreichischen Weinbau international in den Abgrund gerissen hat. Ich möchte es gar nicht weiter dementieren, die Geschichte kennt nahezu jeder von euch. Und wer damals zu dieser Zeit Winzer werden wollte, brauchte entweder sehr gute Nerven oder ein extrem schlechtes Gedächtnis. Wieniger hatte weder das eine noch das andere. Er hatte etwas Besseres. Er hatte Überzeugung. Nach einer Ausbildung an der Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau übernahm er den Betrieb, begann Qualitätswein mit echtem Ernst zu machen und wurde 3 Jahre später, ich wiederhole nochmal, 3 Jahre später vom Falstaff Winzer des Jahres mit 24. In einer Stadt, die gerade dabei war, sich Vino 4 wieder aufzurichten. Das ist keine Karrierebiografie, das ist ein Bekenntnis. Und heute bewirtschaftet Fritz Wieniger 75 Hektar in Wien und Umgebung. Biodynamisch zertifiziert seit 2011, Bio seit 2006. Seit 2017 gehört er den österreichischen Traditionsweingütern an und 2006 begründete er mit 3 Gleichgesinnten die Gruppe Wienwein. Die Vereinigung, die aus einem halb vergessenen heurigen Wein das Wahrzeichen einer ganzen Weinregion gemacht hat. Und ein wichtiger Teil dieser gesamten Geschichte ist der Wiener gemischte Satz. Die Grundidee ist einfach bis zur Provokation. Verschiedene weiße Rebsorten, mindestens 3. Keine darf mehr als 50% ausmachen. Die drittgrößte muss mindestens 10% erreichen. Stehen wild gemischt in demselben Weingarten. Werden gemeinsam geerntet, gemeinsam gekeltert. Also kein sortenreines Denken, kein dies ist grüner Veltliner, das ist Riesling, sie gehen getrennte Wege. Sie gehen zusammen, als Gemeinschaft, als Cuvée, die nie eine Cuvée war, weil sie nie in Tanks getrennt und wieder zusammengefügt wird. Sie war von Anfang an zusammen, im Boden, in der Sonne, im Keller. Das klingt nach Weinphilosophie. Das ist in Wirklichkeit schlicht das älteste Weinkonzept der Wiener Geschichte. Und Weinbau in Wien reicht zurück bis zur Römerzeit. Im Mittelalter standen die Reben noch bis in die inneren Bezirke, wo heute Straßen und Ringstraßen verlaufen. Dann kam die Urbanisierung, die Reblaus und der Siegeszug des sortenreinen Weines. Und der gemischte Satz wurde degradiert. Zum einfachen Schankwein, zur heurigen Ware, zum Wein, den man nicht ernst nimmt, weil er sich selber nie ernst genommen hatte. Und 2008 rettete ihn die Slow Food Bewegung, indem sie ihn in die Arche des Geschmacks aufnahm. Die höchste Auszeichnung, die Slow Food für bedrohte Lebensmitteltraditionen vergibt. Der Antrieb hinter dieser Rettung? Fritz Wieniger und Wienwein. Er war es, der 1999 mit dem Nussberg Alte Reben den ersten ernsthaften gemischten Satz der neuen Ära in eine Flasche brachte. Er war es, der zeigte, dass dieser Wein keine heurigen Romantik ist, sondern Terroir. Zwei Ufer, zwei Böden, ein Wein. Die Donau schneidet Wien in zwei Hälften. Nördlich auf dem linken Ufer liegt Stammersdorf, Heimat des Weingutes. Und der Biesenberg, der mit 358 Meter sanft in den niederösterreichischen Himmel ragt. Mit seinen südlichen Ausläufern noch ins Stadtgebiet des 21. Bezirks reicht und 60 Jahre alte Reben beherbergt. Südlich auf dem rechten Ufer liegt der Nussberg, Wiens bekannteste Weinlage, steil zur Donau abfallend. Beide zusammen, das Lösgelände links und der Muschelkalk rechts, ergeben im gemischten Satz 2025 einen Wein, der an keiner Stelle entscheiden muss, wer er ist. Er darf beides sein. Das ist keine Schwäche, das ist Reichtum. Zwei Drittel der Trauben kommen in der Regel vom Biesenberg. Ein Drittel vom Nussberg. 12 Rebsorten stehen gemeinsam im Weinberg. Weißburgunder, Grüner Veltliner, Weltschriesling und Neuburger als dominierende vier. Sie machen rund 90% der Fläche aus. Sie werden gemeinsam per Hand geerntet, botrytisfrei, sorgfältig selektiert und dann gemeinsam verarbeitet. Und Wieners Beschreibung für den 2025er Wiener gemischter Satz ist wahrscheinlich die ehrlichste. Spannung pur. Das ist kein komplizierter Wein. Kompliziert ist er so wenig, wie eine gute Unterhaltung kompliziert ist. Er hat Tiefe, wenn man genau hinschaut. Und er verlangt Aufmerksamkeit, ohne sie einzufordern. Er trinkt sich, als hätte man das Beste aus einem heurigen Nachmittag und einem ernsthaften Weinabend in eine Flasche gegossen. 12 Rebsorten, 2 Ufer, ein Winzer, der mit 21 anfing und bis heute nicht aufgehört hat zu glauben, dass Wein aus Wien die Welt verdient. Wien sagt es nicht laut. Wien zuckt mit den Achseln und schenkt nach. Vielen Dank, lieber Fritz Wieninger, für diesen großartigen Wein, für diesen tollen Lebensweg, für die Rettung des gemischten Satzes. Und noch ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger.
Von bis? Also wo warst du vor Jahren, als du damit angefangen hast? Und wo bist du heute und warum ist das so?
Ich habe vorher, glaube ich, noch mehr über die Weinaromatik erzählt. Mhm. Na, also, was heißt?
Schmeckt nach Himbeeren, schmeckt nach
blablabla. Solche Anklänge. Und irgendwann entwickelst du dich ja weiter und du überlegst ja auch, wie kannst du besser werden. Und wir erzählen ja hier zu unseren Gerichten trotzdem eine Geschichte. Wo ist die Entstehung? Und ich habe früher immer gesagt, also jetzt sagt ja mein Bruder meistens die Gänge an, weil das nochmal... Er will einfach seine Idee mitgeben. Und ich habe früher immer gesagt, meine Deutschlehrerin wäre jetzt mittlerweile stolz auf mich, weil sie sagen würde, ey, du kannst ja doch Gedichte ansagen, ne? Weil das hast du ja trotzdem zelebriert, bist ja auch Gastgeber jahrelang gewesen. Und du nimmst aber einen zu großen Einfluss auf den Gast. Und ich habe das ist mir dann irgendwann too much geworden, weil ich kann dem Gast 8 Sachen sagen. Oder 6 oder 4, ist vollkommen egal. 80% von dem, was ich noch erzähle, egal ob es Mist ist oder die Wahrheit ist, wird er immer glauben. Ich kann sagen, der schmeckt nach Johannisbeere, nach Kirsche und Pflaume. Der wird definitiv in der Kombination sagen, ja, also Johannisbeere und Kirsche habe ich geschmeckt, aber Pflaume, dann sage ich, na, Pflaumenkompott. Ja, warte mal. Ja, ey. Es schmeckt wirklich so ein bisschen hinten raus wie Pflaumenmarmelade. Weißt du, was ich meine? Du nimmst einen Einfluss auf den Menschen, der vor dir sitzt, egal ob es stimmt oder nicht stimmt. Und das wollen wir dann irgendwann, habe ich mir gesagt, nee, ich will besser werden, ich will das optimieren, ich will, dass trotzdem eigene Eindrücke entstehen von dem Gast. Und dann kannst du danach, führst du ein viel besseres, offeneres Gespräch. Ich sag zum Beispiel jetzt mittlerweile bei unseren Weinbekleidungen, warum wir den Wein ausgesucht haben. Was war der entscheidende Punkt von dem Gericht? Warum haben wir den Riesling genommen, den Chardonnay genommen, den Merlot genommen oder einen Champagner oder warum machen wir jetzt zwischendrin was Restsüßes? Was war der entscheidende Faktor? Und dann lasse ich sie ihre eigenen Eindrücke von den Aromen haben. Ich will nicht mehr so diesen geistigen Einfluss nehmen. Weißt du, was ich meine? Hm? Weil irgendwann habe ich gemerkt, dass das so, diese offene Art, viel... Erstens kommt es besser an und zweitens wird es besser verstanden. Und ich bin auch nicht der Typ dafür, immer eine Doktorarbeit draus zu machen. Weil wir wollen hier bei uns authentisch bleiben. Wir sind so, wie wir sind. Da kommt auch immer mal ein lockerer Spruch. Und wir lachen viel mit unseren Gästen, aber wollen einen geilen Input geben. Und das, wo wir jetzt sitzen im St. Andreas, das ist unser Wohnzimmer. Und unsere Gäste sollen sich hier so fühlen wie im Wohnzimmer. Und das ist eigentlich für mich immer so dieser entscheidende Punkt. Lieber die Idee vermitteln und dann kann man danach auch über den, also über die Weinrichtung, Stilistik, Aromen oder was haben sie wahrgenommen. Somit ist es mit dieser Umstellung viel offener geworden mit dem Weinkenner, mit dem, der keine Ahnung hat und mit dem, der richtig drin im Thema ist.
Mhm. Weißt du? Was sind für dich die schwierigsten Gäste? Also sind es die, die keine Ahnung haben? Sind es die totalen Nerds, die sich da voll rein nerden, total freaky sind? Oder sind es die mit dem Halbwissen? Was ist die größte Herausforderung und welche, na, am liebsten kann man nicht sagen, irgendwie haben ja alle eine gewisse Herausforderung, aber welche fordern dich am meisten?
Bunt gemischt. Kann ich jetzt nicht sagen.
Ich fand eigentlich die mit dem Halbwissen oder mit dem bisschen Wissen, Halbwissen klingt immer so negativ, mit dem bisschen Wissen am forderndsten, manchmal auch am unbequemsten. Wenn man die natürlich auf der einen Seite respektieren muss, man muss die auffangen, begleiten, auch intensivieren, ihrem Wissen auch mal Mehrwert mitgeben, dass mindestens dreimal kommt, habe ich noch nicht gewusst. Die gar nichts wussten, fand ich die dankbarsten Gäste, weil man dort die Situation hatte, dass sie einfach geschmeckt haben. Und da habe ich eigentlich von dieser Aromennummer niemals Abstand genommen, weil das hat sie fasziniert, hat sie inspiriert, das fanden sie immer toll. Und die totalen Freaks und Nerds waren die einfachsten Gäste, weil du da immer mit sicheren Sachen arbeiten konntest. Da konntest du, gib ihnen, was sie möchten und sie sind glücklich.
Ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß ich nicht, stimme ich gerade schwer damit.
Bist du eher bei allen gleich oder versuchst du es?
Ja, okay. Bei mir gibt es keinen Unterschied.
Ja. Wie viel Zeit verbringst du bei einer Weinansprache ungefähr im generell mit einem Wein? Also letztlich muss man es ja auch kalkulieren, weil man ist ja eine Arbeitskraft und schaut. Und das ist natürlich, man misst das immer, wie der Gast, wie offen er ist, wie interessiert er ist, wie lange er einen anschaut, zuhört und so weiter. Daher ist es manchmal länger, manchmal kürzer, aber so im Generellen, welche Zeit nimmst du dir? Ist es eine Minute oder sind es 10 Minuten, die du für dich selber einkalkulierst?
Bei der reinen Weinbegleitung?
Bei der reinen Weinbegleitung. Also du hast über Weinbegleitung gesprochen.
Wir haben noch nie die Zeit gestoppt. Eine Minute? Zwei? Kommt drauf an, kommt eine Frage zurück. Ne? Also wie reagieren sie? Aber ich gucke immer, ich will Input geben, aber will sie auch nicht totquatschen. Weil wir sehr tief reingehen, wenn wir den Gang servieren. Also mein Bruder, ne, da kommt schon Input ohne Ende. Und deswegen, ich weiß nicht, ich denke 1 bis 2 Minuten ungefähr.
Aber ihr macht das nicht zusammen, weil das fände ich vielleicht auch eine ganz interessante Sache, dass so im Prinzip ihr an beiden Seiten des Tisches und er erzählt das und du dann das. Und dann,
nee, ich glaube,
das wird zu viel, oder?
Ich glaube, das erschlägt am Ende auch ein Gast und deine Qualität vom Essen leidet auch. Weil wenn du jetzt warme Gänge hast.
Wenn ihr zu lange redet,
ne, und er erklärt die Philosophie oder das, was wir dann gleich mal probieren, was ich hier drüben habe. Das interessiert den Gast. Richtig. Mhm. Wie hat der Unger einen Sellerie im Tri-Ager gemacht? Und da ist denen zum Beispiel auch kurz egal, ob das Essen warm ist oder nicht. Dann wollen die wissen, wie hast du den Salzteig gemacht? Wie kommt der Gedanke? Wie ist der Aromenreichtum? Ne? Wo geht die Reise hin? Und da finde ich, da wird es ja schon sehr komplex, ne? Und du nimmst dir auch super viel Zeit. Und eher kommt meine Ergänzung mit der weiteren Gesprächsführung mit dem Wein während dem Essen oder wenn sie fertig sind, weil dann automatisch die Frage kommt oder der Input kommt, ey, hast recht gehabt. Das verändert sich jetzt gerade in der Kombination mit dem Wein. Ne? Und dann sagst du noch was dazu und die können ja trotzdem weiter essen. Mhm. Also das gebe ich auch den Hinweis. Also
bin ich gleich sehr gespannt, was du damit meinst. Bei der Weinbegleitung selber, ist der Service aufwendiger als beim Flaschenservice oder ist der...
Weitaus, ja.
Was macht dein Service bei der Weinbegleitung aus? Also hast du irgendwas, wo du sagst, da lege ich sehr viel Wert drauf? Ist es eine gewisse Glaskultur? Ist es eine gewisse Präsenz, wie du dich selber präsentierst? Also wo man sagen kann, das ist dein Service. Man erkennt dich wieder. So wie ein Koch einen Signature-Dish hat und du siehst den und sagst, das ist ein Teller von dem. Hast du auch sowas, wo du sagst, das macht mich aus, das mache ich, ist eine eine starke Abwechslung im, sind es temporäre Spiel mit den Temperaturen, dass du den Wein in 5 verschiedenen Sachen servierst, ist, dass du mit 38 Handservietten rumläufst oder wie auch immer. Also gibt's irgendwas, wo du sagst, das mache ich anders als andere oder sowas würde ich gerne bei anderen im Restaurant auch sehen oder?
Also ich weiß nicht, ob das andere anders machen oder wir anders machen. Ich sag mal, bei mir kommt viel über die Menschlichkeit. Wie bringe ich es rüber? Das ist auch das, was du immer wieder als Input, also was zurückkommt. Und dass ich relativ kompromisslos bin bei dem, was wir machen. Mit dem Wein, ne? Mit dem Pairing an sich. Und das ist, sag mal, was bei uns immer wieder zu erkennen ist, das kriegst du auch als Feedback von dem Weinkenner, Liebhaber oder der, der rangeführt wird, immer wieder, dass wir das Thema Wein auch unkompliziert vermitteln. Und das bringen und mit Spaß vermitteln, mit Freude vermitteln. Weil wir wollen ja Menschen auch dazu begeistern, was ich mir ja vor 16 Jahren hier auf die Fahne geschrieben habe, wo ich wiedergekommen bin. In einer Biertrinkerregion, in einer Bergbau-Biertrinkerregion, die eigentlich nicht offen für Wein ist, die Menschen mit meiner Art für Wein zu begeistern.
Was meinst du mit kompromisslos?
Ich will immer eine Punktlandung haben.
Mhm.
Und ich möchte davon auch nicht abweichen. Beim Wein.
Hattest du schon mal ein Gericht oder einen Wein, der unkombinierbar war?
Also das forderndste Gericht für mich war bisher, und was ich super spannend fand, ich habe am Ende 15 Flaschen aufgezogen, war mit Zwiebelgewächsen.
Mhm.
Das war eine Vorspeise hier im St. Andreas.
Kannst du nachvollziehen, warum das so kompliziert war? War es die Schärfe oder war es die...
Nee. Also ich bin ehrlich, wir haben es am Ende des Wegs, lag es, denke ich, an diesem süßes Säurespiel, weil da war auch ein Eis dabei, ein Aufguss dabei, du hattest trotzdem wieder Kräuter. Aber für mich war das Verblüffende, oder für uns alle, weil dann habe ich das Team mit rangeholt und habe gesagt, kommt los, jetzt seht ihr mal, wo geht die Reise hin? Ne? Was kann ein Essen mit dem Wein machen und was macht ein Wein mit dem Essen? Da war eher der Punkt, zu zeigen, was macht das Essen mit dem Wein. Mhm. Weil kräftige Weißweine aus dem Barrique, die wirklich schwer waren, junges Holz, ne? Also du hattest wirklich Fette drin, du hattest Intensität drin, du hattest Power. Die haben vielleicht geschmeckt wie eine stille Weißweinschorle.
Wegen
dem Einfluss. Ja. Mhm. Und das war schon krass. Und deswegen habe ich so viel auch aufgezogen, weil ich allen zeigen wollte, wo geht die Reise hin?
Mhm.
Was kannst du machen? Also da war zum Beispiel, das Gericht hat mich schon gefordert.
Mhm. Und habe auch, aber du hast dann rein in Richtung Weißwein gedacht, oder?
Also ich habe auch Rot aufgemacht.
Und Rosé?
Auch.
Okay.
Den 15 habe ich wirklich alles aufgemacht.
Rosé finde ich, wird krass vergessen. Das ist halt so, ja, eigentlich so schade.
Ist auch voll untergegangen.
Ja.
Also es hat wirklich alles so ein bisschen, dieses Gericht hat viele Weine verwässert. Ich weiß nicht, ob es das gut trifft,
ja,
aber die
kann ich greifen, ja.
Ja. Und am Ende ist es der frischeste, leichteste Wein gewesen von allen, der dazu gepasst hat.
Weil das Gericht nochmal knackig gemacht hat.
Wo du nie gedacht hättest, ja, vielleicht hast du mal mit drüber nachgedacht, aber hast gesagt, nee, das hält dem nicht stand, ne, das wird untergehen.
Mhm.
Aber die Kraft und Intensität von dem Gang hat eher die kräftigen Weine, die gereiften Weine komplett kaputt gemacht und den 222er Grüner Veltliner Federspiel, da hat es absolut gerockt.
Mhm.
Durch die Säure, durch die kräutrige Würze, durch die Frische, aber du hast nicht dran, eigentlich so vom Gedankengang hattest du das nicht erwartet.
Muss irgendwas immer dabei sein bei deinen Weinbegleitungen? Also sagst du, es muss immer ein Riesling dabei sein, hallo? Oder muss immer ein Wein aus irgendeiner Region dabei sein oder irgendein bestimmtes Jahr oder was Gereiftes? Oder hast du eine Sache, die dir immer besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das möchte ich immer vermitteln?
Also Riesling baue ich immer gerne mit ein.
Hm.
Schon, weil das eine große Bandbreite hat, große Vielfalt. Ne? Wo gehst du hin, ob es gereift ist, ob es jung ist, aus welchem Anbaugebiet, welcher Boden. Das macht schon, baue ich gerne immer mit ein. Das Leben geht aber auch weiter, wenn man kein Riesling
kann. Ne?
Weißt du, ja, was ich meine?
Ist nicht ganz so schön, aber es geht weiter.
Ja, genau. Wäre schöner mit, aber ohne ist auch in Ordnung.
Und preislich? Wo bist du da? Also ist das für dich wichtig bei der Auswahl der Weine, dass du sagst, die Weine müssen, keine Ahnung, Endverbraucherpreis oder Ladenpreis zwischen 10 und 3.000 Euro sein, oder ist das?
Ich sag mal, ich versuche bei unserer Weinbekleidung bei unter 100 Euro zu bleiben.
Pro Flasche Ladenpreis?
Nee, Weinbekleidung 7 Gang. Ach so, fürs große Menü, ne? Sag ich jetzt mal.
Wie viele Weine gibt's da?
7.
Ah, wow.
Aber einfach aus dem Grund, weil ich immer sage, man muss seine Region sehen und verstehen. Und ich will unsere Einheimischen nicht verschrecken. Und du hast dort so einen schmalen Grat. Ich tue mich noch aktuell schwer. Ich habe gestern mit Thomas Sommer das Thema gehabt. Ist ganz lustig jetzt. Über diese 100 Euro zu gehen, um fair den Menschen hier aus der Region zu bleiben, also fair gegenüber zu bleiben, die hierher kommen, die eh schon viel ausgeben. Ich möchte ihnen trotzdem ein Erlebnis geben, aber dass es auch betriebswirtschaftlich Sinn macht. Na, also wir werden irgendwann auch dahin kommen, dass wir bestimmt über die 100 Euro gehen, um ein Optimum zu schaffen.
Weil die Einkaufspreise ja auch nach oben gehen.
Genau.
Daher ist dann natürliche Entwicklung da mehr oder weniger. Aber man kann es natürlich mit dem Einkauf steuern. Und welche Weine verwendest du da? Also ist das für dich irgendwie, dass du hingehst und sagst, zwei Drittel sollten Weine um die 10, 15 Euro sein? Oder machst du eine Mischkalkulation? Oder sagst du, mit der Weinbegleitung gehe ich oftmals einfach drüber, um die Leute zu inspirieren, zu faszinieren? Ich kann anders mit den Mengen kalkulieren? Oder hast du da irgendwelche Parameter? Oder ist es rein der Wein, der zählt? Dass du sagst, egal was, Hauptsache er passt.
Also logisch zählt der EK-Preis schon mit rein. Ne, wo du gucken musst, weil du gibst dir ja selber eine Zahl vor. Und in dieser Spanne, ich sag mal, EK machen wir die Weine, die wir hier einbauen, zwischen 15 und 80 Euro. Ja, auch wenn mal was mit 90 dabei ist, dann musst du 90 Euro EK, dann musst du gucken, kommst du hin.
Aber schon wertig. Also ja, schon besondere Weine dann.
Ja klar. Wir müssen auch, also ich habe auch immer große Gewächse mit drin. Wir haben Grand Crus aus dem Burgund mit drin. Also wenn es passt, ne? Oder große Barolos oder Nebbiolos.
Warum? Also nicht, was du am Anfang gesagt hast, keine Resteverwertung.
Ja, und, ja. Also es muss schon.
Okay. Also ich finde, die Weinbegleitung war halt so um 2005, 2010, wo die halt total imagemäßig dahin gewastet, mehr oder weniger, weil halt viele Keller aufgeräumt haben und das eben darunter verkauft haben. Mittlerweile gibt es so viele Kollegen, die wirklich sehr, sehr großartige Weinbegleitungen machen. Und ich finde es aber, es wird zu wenig kommuniziert, es wird zu wenig vermittelt. Also so wie du sagst, ich habe mich aus den und den Gründen damit beschäftigt und sehe das so, weil dann kann man diese Emotion einfach mitbringen. Oder wenn du selber Wein trinkst, trinkst du Wein eher singulär oder trinkst du ihn eher kombiniert?
Singulär.
Ja? Also obwohl du so in diesem Kombi-Denken bist, ist Wein für dich selber singulär die Aufmachung. Wenn du selber irgendwo hingehst in ein Restaurant, schätzt du eher die Weinberatung oder eher die Weinkarte?
Also Weinkarte. Die Weinkarte. Also wenn ich jetzt essen gehe.
Ja, genau, genau.
Ja, ich liebe das. Das ist wie ein Buch lesen.
Also
Da überlege ich schon, ne, wenn wir jetzt essen gehen, da überlege ich schon, hey, ich guck mal in der Karte, mal gucken, was dazu passt. Und dann frage ich meine Frau oder die Freunde, was machen wir? Hm? Auf was habt ihr Bock? Aber am Ende trinken wir dann immer so ein bisschen querbeet, probieren auch mal Sachen zu dem Essen, wo du vielleicht sagst, oh, das könnte überhaupt nicht passen, aber mal gucken, wie es standhält. Und manchmal hast du aber auch einen Tag, wo du sagst, hey, kommt, Leute, lasst uns einfach Spaß haben.
Nicht denken, Spaß haben und fertig. Bist du beratungsoffen oder beratungsresistent, wenn dann Kollegen dort sind? Also ist es wichtig für dich, was der Haussommelier dir mit auf den Weg gibt oder hast du, also wenn wir Wein trinken, sind wir dann oftmals auch erlebnishungrig, weil wir auch übersättigt sind. Und es muss dann immer noch so einer on top sein oder manchmal ein bisschen drüber. Aber bist du dann selber in deiner Art, in deiner Suche so fokussiert, dass du sagst, eigentlich braucht mir keiner was erzählen? Oder findest du es interessant, wenn ein Kollege kommt und sagt, ich so frag. Wie du aussiehst, trinkst du das?
Ich frag.
Ja? Okay.
Also ich guck schon.
Welche Fragen fragst du?
Ich guck schon in die Karte.
Ja, klar.
Und frag aber trotzdem, ob so irgendein kleinen Geheimtipp haben, eine Überraschung haben oder sagen, hier, das, probier das mal.
Wie hoch ist die Trefferquote dabei, dass die dich wirklich lesen können in dem Sinne?
Ehrlich gesagt, lasse ich mich da gar nicht so richtig lesen.
Ah.
Weil ich ja eine Überraschung will. Ich gebe auch keinen Input, ne? Also die wissen, ich mag Riesling gerne und wir trinken gern Burgund, aber nicht zu schwer. Und dann gibt's halt immer mal Überraschungen beim Sebastian Oppendorfer. Der macht ja eine sehr asiatische Küche und da habe ich mich dann halt mal mit den Geschichten aus Japan überraschen lassen. Ich habe gesagt, macht mir was, was ich nicht kenne. So, der Sebastian hat das und das angeschnitten, macht einfach. So, ich lasse mich überraschen. Habt das offen, macht einfach mal so 2-3 Gläser, alles entspannt. Um dann das auch kennenzulernen, ne? Weil ich glaube, wir würden jetzt bei uns, hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun, aber ich glaube, wir würden jetzt keine japanischen Weine bei uns auf die Karte schreiben. Weil es auch nicht so meine Handschrift ist. Ne? Wir sind ja sehr Deutschland geprägt, besonders, oder europäisch auch geprägt von der Weinkarte. Und das fand ich spannend.
Gab es mal einen Kollegen, der dich beeindruckt hat, wo du, oder der deinen Bruder beeindruckt hat, wo der aus dem Restaurant kam und sagte, boah, so wie er das gemacht hat, das hat mich total mitgenommen, abgeholt, ist nachhaltig, ist großartig.
Also von meinem Bruder, der Lieblingskellner, ist, glaube ich, immer noch, der eine bis heute immer wieder abholt und über den er auch immer wieder redet, ist der Stefan Gass. Das ist, glaube ich, von meinem Bruder
nachvollziehbar, ja.
Nummer eins.
Ja.
Und deiner? Geht keinen Weg ran. Ich sag mal, der mich, wo ich in der Lehre war, war der Jens Bizonga, der mich da schon beeinflusst hat.
Viele eigentlich.
Ja, also positiv beeinflusst hat. Ja. Auch die Shelly, Jana Schellenberger, das war ja meine Lehrmeisterin. Aber jetzt, wer mich jetzt wirklich beeindruckt hat und ich das echt cool fand, mit ihm auch zu arbeiten und mit viel Respekt bin ich rangegangen, war in Köln auf dem Jeune Restaurateur-Kongress mit dem Jochen Benz. Das habe ich ihm danach auch gesagt.
Ja.
Schön. Das war einfach ein Auftreten, eine Art, auch bei diesen Vorgesprächen. Das war ja alles, war ja schon spannend und intensiv, wie er damit umgegangen ist. Bei manchen Sachen waren wir gar nicht so unterschiedlich. Und dann haben wir auch noch die Station nebeneinander gehabt. Und ich fand es schon cool, weil ich da mit Respekt rangehe. Und auch mit Anerkennung. Und auch wenn ich schon ein bisschen Berufserfahrung habe und eigentlich schon vor der Lehre viel mitgearbeitet habe, gehe ich immer sehr respektvoll und ehrfürchtig ran. An solche Sachen. Da habe ich auch viel geguckt. Ich meine, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit, ne? Wir mussten schon ganz schön Gas geben. Aber das war für mich vom Gesamtauftritt und Art, wie er mit allem umgegangen ist, war das jetzt in den letzten Jahren wirklich er. Und dieser Moment hat ausgereicht. Diese paar Stunden zusammenarbeiten. Weil man das gespürt hat.
Ah, ist das schön.
Weißt du, was ich meine?
Ja, Gänsehaut. Das, total.
Das habe ich ihm danach
auch. Ich finde die Souveränität, die er hat, auch super. Ja. Er ist ja, Jochen, wir verraten es, ja, über 60. Und glaubt man nicht, ne?
61, ne?
Ja. Also finde ich so, so heftig. Und dann trotzdem auch noch diese Frische, diese Offenheit, diese Neugierde. Und dann so dieses, auch offen Person gegenüber, aber dieses Gesetzte im positiven Sinne. Aber
trotzdem locker.
Ja, total. Und nicht verbissen. Also kann ich nachvollziehen, großartig, finde ich toll. Was? Schöner Gedanke.
Das hat mich mit am meisten abgeholt. Weil das auch, sag ich mal, das wiedergespiegelt hat, was man ja trotzdem rüberbringen will. Und wie er das mit dem Alter und der Erfahrung gemacht hat. Das war für mich.
Wo das Alter eben nicht negativ, sondern positiv ist. Also, ja. Dass er einfach davon zehrt und das eben auch ausstrahlt und er damit eine gewisse Erhabenheit hat im positiven Sinne, die sonst jemand, der jung ist, noch nicht haben kann. Das ist
toll. Guck, es gibt ja Menschen, die betreten den Raum und du sagst. Eine
Aura. Man spürt die.
Bei dem ist nicht viel los. Ne? Ja, der ist so ein bisschen gebückt. Und bei ihm habe ich das so empfunden. Der geht rein und ich habe das gespürt.
Ja.
Das ist wie wenn der Bärbel den Raum betritt. Und du merkst von der Bärbel die positive Ausstrahlung.
Du hörst das Lachen schon im Rücken. Also, oder du merkst es im Rücken.
Weiß ich. Ja, klar. Sie hat ja da auch mitgearbeitet. Wir haben ja zusammen, wo ich im Säuringhof war, haben wir ja zusammengearbeitet. Ja. Das fand ich auch cool. Menschlich gesehen, ne? Also auch fachlich brauchen wir jetzt überhaupt. Ne? Bärbel ist ja eine der besten, die es mitgibt. Aber das ist zum Beispiel auch sowas. Ne? Diese positive Ausstrahlung, die dir ein Mensch mitgeben kann. Die guckst du an und lachst. Das ist was sehr Gutes, wenn dir das ein Mensch mitgeben kann. Weil man darf nie sein Lachen verlieren. Und das kann der Spiegel de Bärbel für mich immer sehr gut wieder. Mhm. Auch wo es uns damals...
Ja, vor allem auch, wenn man punktiert einen richtigen Augenblick lacht.
Ja.
Das ist ja, also Lachen einzusetzen, also bewusst oder sich gehen zu lassen, ist ja auch eine große Kunst. Dass man,
ehrliches Lachen.
Ja, ja, ehrliches
Lachen. Es gibt ja gespieltes Lachen, es gibt ein ehrliches Lachen. Du merkst es ja, ne? Und bei ihr ist das so dieser positive Vibe.
Diese wahnsinnige, also auch bei Jochen, auch bei Jens, auch bei Shelly, diese dauerhafte Präsenz, die sie haben und dass sie halt über so lange Zeit so wahnsinnig erfolgreich sind. Kann man eigentlich beim Zombie sagen, wann der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist? Oder Stefan zum Beispiel, ist ja gefühlt seit 40 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ja. Wenn man eine Auszeichnung hat, wenn man ein eigenes Restaurant, eine eigene Weinkarte hat, oder kann man das gar nicht so definieren?
Ich glaube, das muss für sich jeder selber festlegen, wenn er für sich seinen eigenen Höhepunkt hat, aber sagt, ich bin mit dem, wenn man mit sich zufrieden ist und mit dem, was man geleistet hat und leistet, dann ist man für sich selber auf dem Höhepunkt. Finde Auszeichnungen, ja, was sind Auszeichnungen? Die kannst du ja an der Wand hängen. Klar ist das eine Wertschätzung für deine Arbeit, aber macht dich die Auszeichnung im Gesamtpaket zum Besten?
Eine schöne Anerkennung einfach. Also ich möchte es in dem Sinne auch nicht negieren oder missen, aber es sollte niemals das Erstrebenswerte dabei sein, darauf hinzuarbeiten. Also das ist für euch ist ja auch eine schöne Anerkennung, dass ihr mit eurem Weinkonzept und so weiter
das
vom VDP, also 2024, diese Riesenauszeichnung bekommt, mal habt.
Nee, das war eher auf den Menschen bezogen. Weißt du, wann du auf deinem Höhepunkt bist?
Ja.
Ich habe mich riesig über die Auszeichnung gefreut.
Aber hast du
da habe ich hier Luftsprünge selber gemacht.
Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich dort, wo ich war. Also
ich sag mal, beim Weinkonzept habe ich mir gesagt, endlich werden wir, gibt bei mir keine Ich-Form, sondern endlich werden wir wahrgenommen in dem Bereich. Weil der Steffen Christmann hat es auch ganz gut gesagt, man hat diese Ecke gar nicht so richtig hier auf dem Schirm. Ne, im Erzgebirge. Du bist so ein bisschen weit ab vom Schuss, ne? Du musst auch gucken, dass du wirklich dran vorbeifährst. Das hat mich schon gefreut. Ne, ich habe mir einfach gesagt, geil, es ist mal für das, was wir auch im Weinbereich machen, nicht nur im Essensbereich. Da hast du schon länger die Wertschätzung mit den Auszeichnungen. Es ist eine Wertschätzung für den Weinpart, den wir hier seit Jahren betreiben, weil das halt einfach in der Region nicht üblich ist.
Ist es bei dir eigentlich nur Wein oder gibt es für dich ein Getränk, was ähnlich komplex, tiefsinnig dich fordert wie Wein?
Unsere alkoholfreien Getränke bitte leider. Ja. Also mittlerweile macht's wieder Spaß, alles selber zu machen.
Ja.
Manchmal kombinieren
macht wir. Macht ihr alles selber?
Ja.
Okay. Du oder?
Wir beide.
Ja.
Also mittlerweile ja. Ab und zu schwebt auch mal was von Jörg Geiger mit rein, weil ist ja schon eine geile Qualität, ne? Brauchen wir. Wissen wir alle.
Der Name ist das allererste Problem. Denn wer sein Weingut alles verloren nennt, hat entweder die schlechteste Marketingabteilung, den schlechtesten PR-Berater der südafrikanischen Geschichte oder sind wir mal ehrlich, den besten Sinn für Ironie. Also, ich sitze hier mit einer Flasche Tinter Rosé 2024 vor mir und auf dem Etikett steht in ruhiger, selbstsicherer Schrift Alles verloren Wine Estate. Und ich denke, was für ein Versprechen, was für eine Einladung. Kommen Sie, kaufen Sie unseren Wein, alles ist verloren. Und natürlich steckt dahinter eine Geschichte, wie sollte es auch anders sein? Die beste Art von Geschichte, und zwar eine, die mit einem verheerenden Feuer beginnt. 1704, das Schwarze Land brennt. Irgendwo in dem, was heute Swartland heißt, was auf Afrikaans nichts anderes als Schwarzes Land bedeutet und benannt wurde nicht nach dem verbrannten Schwarzen Land, sondern nach dem Renisterbusch, dessen Blätter im Hochsommer so dunkel werden wie schlechte Nachrichten. Hier liegt eine Farm. Und der Besitzer bricht auf nach Stellenbosch. Eine solche Reise, das kannst du dir vorstellen, im 18. Jahrhundert ist keine Spazierfahrt, sondern eine Expedition. Tage später kehrt er zurück. Das Haus steht nicht mehr. Die Farm. Asche. Der Mann schaut auf das Nichts, das sein Zuhause war. Und fasst die Situation in zwei Worte zusammen, die für die nächsten 320 Jahre auf jeder Flasche stehen. Alles verloren. Was danach kommt, ist die eigentliche Geschichte, die eines Ortes, der seinen Tiefpunkt zum Namen macht und dann beharrlich das Gegenteil beweist. 1872 kauft Daniel François Malin das Land, das hauptsächlich aus Weizenfeldern bestand. Er entdeckte ein paar Weinreben, probierte sein Glück. Sein Wein gefällt, die Familie bleibt. Und bleibt und bleibt. In der 5. Generation, Malin auf demselben Boden. Danny Malin, Önologie-Absolvent des Elsenburg Institute for Agriculture Training, der seit 1990 Kellermeister, seit 2003 Eigentümer, Winemaker of the Year, 1996, 2010 und was viel wichtiger ist, als alle Preise zusammen, ein Mann, der diesen Satz sagt und dabei offensichtlich meint: Ich bin ein Bauer, der Wein macht und kein Winzer, der Landwirtschaft betreibt. Das ist keine Bescheidenheit, das ist Philosophie. Der lag im Alter von nur 60 Jahren, im September 2024, einem Herzinfarkt. Das Weingut wird in seinem Sinne von seiner Frau und von seinen Kindern weitergeführt. Und zurück in der Geschichte, denn 1939 bricht Dannys Großvater die Regeln und jetzt wird's interessant. Sein Name ebenfalls Daniel François Malin, denn in dieser Familie wiederholen sich die Namen offensichtlich wie gute Jahrgänge, tut 1939 etwas, das in Südafrika noch niemand getan hat. Er importiert portugiesische Rebsorten und pflanzt sie als erste in der Geschichte des Landes. In afrikanischen Boden, mitten in Swartland, mitten im Krieg, während Europa sich selbst abwackelte, steckt ein afrikaner Farmer portugiesische Rebstöcke in die rote Erde am Kastelberg und denkt, das wird gut. Und er hatte recht, natürlich hatte er recht. Ja, und der Kastelberg ist kein netter Berg. Er ist ein Überlebender, ein massiver Sandsteinklotz, der nach oben ragt. Während Jahrmillionen von Erosion das Land ringsum abtrugen. Bis er allein da stand, wie ein steinerner Zeuge einer längst vergangenen Welt. Die alles verlorenen Weinberge kriechen an diesen Hängen hoch, so zwischen 170 und 350 Meter über dem Meeresspiegel, auf einem Boden aus Tafelbergsgestein und eben Malmesbury-Schiefer. Mit Lehmeinschlüssen. Karg, steinig, wasserarm. Aber, und das ist das Besondere, kein Tropfen künstliche Bewässerung. Dryland Farming. Ja, so wird hier seit Generationen gearbeitet. Weil der Boden es fordert und der Winzer es respektiert. Die Reben graben ihre Wurzeln tief. Sehr tief. Denn hier oben gibt es nichts zu holen. Und tiefe Wurzeln bedeuten Stress. Stress bedeutet niedrige Erträge und niedrige Erträge bedeuten konzentrierte Frucht. Konzentrierte Frucht bedeutet den Wein, der gerade in meinem Glas ist. Westliche Abwinde kühlen die Hänge in den Nachmittagsstunden. Der Kastelberg wirft lange Schatten. Das Mikroklima hier oben ist rauer, kühler, direkter als im flachen Swartlandtal. Die Farbe ist mittleres Lachsrosa mit orangenen Reflexen. Nicht das Neonpinke, schaut mal her, ich bin ein Rosé. Viele Massenweine, bei denen das Etikett die Farbe lauter spricht als der Inhalt. Sondern ein ruhiges, selbstbewusstes Lachsrosa. Das einfach da ist und sagt: Ich brauche deine Aufmerksamkeit nicht zu erzwingen. Schöne Einstellung. Die Nase so komplex, dass 3, 4, 5, 6 Sätze nicht ausreichen, um diese zu beschreiben. Der Gaumen würzig, pfeffrig, trocken. Kein Zuckerschmeicheln, kein Abrunden aus Schwäche, sondern Substanz. Erstaunliche 13 Volumenprozent Alkohol und doch weder schwer noch leer. Und genau das ist die schwierigste Gleichung im Weinbau. Und alles verloren löst sie jedes Jahr mit einer Ruhe von jemandem, der weiß, dass die Antwort im Boden liegt, nicht im Keller. Wie gesagt, Danny Malin. Ich bin ein Bauer, der Wein macht. Dieser Satz könnte auf 1000 Weingütern stehen und auf keinem davon wahr sein. Hier ist er wahr. Der 2024er Tintarosé ist kein Wein, der erklärt, dass er toll ist. Er ist ein Wein, der einfach gut ist, ohne Aufhebens. Und das Weingut heißt Alles verloren. 1704 brannte die Farm ab. 320 Jahre später steht auf demselben Fleck Erde eines der ältesten Weingüter Südafrikas. Und im Glas leuchtet ein Rosé. Nein, vielmehr. Ein Argument gegen Pessimismus. Alles verloren? Nicht ganz. Vielen Dank für dieses besondere Weinerlebnis. Dem Hause Alles verloren. Und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich finde es auch gut, solche Namen zu unterstützen, dann nicht einfach zu ignorieren. Einfach zu sagen, damit haben wir auch unsere, oder dem geben wir unsere Anerkennung aufgrund dessen, was die machen. Die sind ja in ihrer Weise auch kreativ. Und,
ja, ist mega.
Und manchmal ist es auch schön, eine Individualität der eigenen Produkte darzustellen in Kombination mit Sachen, die es halt im Handel gibt und zu sagen, okay, auch das Individuelle, was wir haben, möchte man nicht jeden Tag trinken. Aber es hat halt etwas ganz Besonderes. Also manchmal sind die Sachen ja so, so extrem, dass man sie nicht in großen Mengen trinken kann.
Ja. Ich sag mal, bei uns, wir haben schon relativ zeitig angefangen, vieles selber zu machen. Da war eher dann das Problem, dass die Offenheit noch gar nicht so wirklich dafür da war, ne, für die alkoholfreie Begleitung oder die Nachfrage, dass wir das dann irgendwann wieder eingestampft haben, weil bei uns war so dieses Konservierungsthema. Mhm. Wie mache ich diese eigene Limonade, Sirup, Aufguss, wie auch immer, Teesud, ne, was hast du gemacht, haltbar, ohne einen Qualitätsverlust zu haben. Und du konntest auch nicht immer sagen, du kannst das jede Woche frisch machen, weil für uns das Zeitfenster einfach fehlt, weil wir als Familie zu sehr eingespannt sind in dem gesamten Unternehmen. Hast du jemanden als Angestellten? Realistisch, kriegst du bestimmt hin. Aber das, was wir alles deckeln als Familie, wird es kompliziert, wenn du eine geringe Nachfrage hast. Jetzt hat sich das ja alles gewandelt. Jetzt sage ich immer, mein Bruder, sein Kind 3, 4, 5 und 5 sind seine Kombucha-Pilze, die er schön füttert und nährt und sich letztes Jahr dort reingedacht hat und wir darüber super spezielle alkoholfreie Getränke
zum Beispiel machen.
Wie ein Kombucha aus Rotwein, was ja schon schwierig ist.
Kombucha aus Kombucha wird auch aus Tee gemacht, soweit ich weiß. Also du nimmst einen grünen Tee, machst da Zucker rein, einen Kombucha-Pilz und dann wird der Zucker verarbeitet, der Pilz entwickelt sich eben auch durch Stickstoff oder der Stickstoff und der Zucker wird verarbeitet. Es wird Alkohol, Kohlensäure produziert und es entsteht Kombucha, meines Wissens.
Du kannst,
was der Scooby macht.
Genau, du kannst mit dem Scooby alles machen. Du bist nicht an den Tee gebunden. Du
zum Alkoholiker werden lassen.
Du kannst den auch, der ist bei uns schon Alkoholiker. Der wächst ja auch mit, der speichert ja trotz alledem auch die Nährstoffe, aber du hast, wenn du dem einen Nährstoff gibst, bist du nicht an den Tee gebunden. Wir haben auch schon Mango mit Minze kombiniert zum Beispiel, wenn du das...
Aber Grundlage ist dann trotzdem Tee, also brauchst du den Stickstoff oder...
Nee, du brauchst den Fruchtzucker, brauchst keinen Tee.
Ich hätte gedacht, dass es dann das Problem ist, also das ist ein komisches Halbwissen, dass sich Essigbakterien dann entwickeln. Aber die entwickeln sich ja nicht, wenn du genügend Säure hast. Von dem her wird das ja dann stabilisiert. Ah, interessant.
Sag mal, du brauchst, was für den wichtig ist, und das war ja das Schwierige, einmal bei der Geschichte mit dem Rotwein und einmal bei meinem Sud, den ich aus Tee, Gewürze und Salz gemacht habe. Weil Salz entzieht ihm wieder Nährstoff und beim Rotwein ist der Alkohol das Problem. Und weil der Alkohol greift den Scooby an, wenn das ansetzt, und kann den kaputt machen. Deswegen haben wir über einen längeren Zeitraum schonenden Alkohol entzogen, war trotzdem...
Bei 30 Grad einfach kochen lassen, oder?
Genau, vielleicht,
ich
glaube, wie viel haben wir dann? 4 Stunden? Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt. Wir können es ja spindeln. Also wir haben ja alles da durch unsere Brauerei, um das messbar zu machen. Und bei der Rotweingeschichte hast du schon gemerkt, dass der gekämpft hat. Der ist erstmal 2 Tage auf den Boden gesunken. Wir haben aber einen Anteil X an Zucker trotzdem logischerweise mit dazugegeben, war aber scharf an der Grenze. Und deswegen haben wir noch einen Anteil Johannisbeersaft mitgegeben. Auch nochmal diese Fruchtkomponente, nochmal ein bisschen mehr Süße mit rein.
Krass.
Und dann.
Heute schmeckst du Johannisbeer, schmeckst den Zucker, schmeckst natürlich auch den Rotwein dabei und du hast die Säure.
So, und dann hat er nach 2 Tagen wieder angefangen. Und das ist halt ein super komplexer Begleiter, aber du merkst auch, du musst schon dranbleiben, du musst gucken, ne? Der will erstmal der ersten Tage, zeigt er dir, wo die Reise hingeht. Fertig.
Den richtigen Zeitpunkt auch finden, wenn du im Prinzip es abfüllst.
Ja, du kannst ja steuern, ob es zu süß wird oder ob es säuerlicher wird, über deine Dauer, und du kannst ja zwischendrin probieren. Das tut dem ja
heftig, nicht starke weh. Sache, okay.
So, und mit der Teegeschichte mit Salz war das Problem, da musstest du wirklich gucken, kriegst du den aktiviert aufgrund von dem Meersalz, was ich mit drin hatte. Die Kräuter und das Ganze drumherum ist egal. Und darauf kannst du extrem viel aufbauen, ob fruchtbetont, ob Würze, ob Kraft. Und das sind super komplexe Speisebegleiter. Und das mache ich halt jetzt aktuell zum Hauptgang. Ja, wo du Lamm, Bärlauch hast,
Ist eine Cash-Cow so, diese alkoholfreien Begleitungen? Weil eigentlich sind die Grundprodukte ja nicht so teuer für das, was man letztlich verkaufen kann. Oder frisst der Aufwand so viel Ressourcen, dass man eigentlich dann auch noch ähnlich kalkuliert durchkommt wie beim Wein?
Ja, fairer, ne? Also nochmal, also wir sind da bei der alkoholfreien Begleitung schon super fair. Wir sind beim Wein, sind wir auch fair. Mhm. Aber mir, dadurch, dass wir das selber machen, fange ich jetzt.
Legt ihr es um, dann diese Kosten, die ihr dann nicht habt, weil ihr es halt nicht einkaufen müsst, sondern im Prinzip nur die Grundprodukte.
Ja, fange ich jetzt nicht an zu sagen, ja, weil wir das und das selber machen, verlange ich 90 Euro oder 100 Euro oder 80 Euro. Also ich mache da schon meine Kostenaufstellung, ne, wie viel haben wir wirklich rein investiert.
Wie viel Zeit, was man ja oft vergisst, gerade bei sich selber, wenn man so sich selber da irgendwie mit reinkalkuliert. Ja, okay.
Das sind der günstigste Part.
Ja.
Nee, Spaß. Und dann versuchen wir da schon fair zu bleiben.
Ja. Am Ende bei alledem, was du da jetzt
sag mal, hier, hast, das ist jetzt schon teurer, ne? Aufgrund
des Rotweins. Weil du ja einen Rotwein hast, ja, einen Rotwein.
Jetzt haben wir einen mit Weißwein rein angesetzt. Ja. Das ist schon intensiver vom Preis, logischerweise. Aber das kommt durch das Produkt, was du verwendest. Hm. Weil wenn du deinen Mango oder Maracuja nimmst oder deinen Teeaufguss, bist du ja weit günstiger von deinem Wareneinsatz.
Hey, ich finde, da müssen die alkoholfreien Sachen mittlerweile auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht dieses Image bekommen, was die Weinbegleitungen vor 20 Jahren hatten. Ja. Dass man sagt, man versucht da irgendwie noch irgendwas zu verdoktern, was sonst irgendwie. Und dass man es eben auch transparent vermittelt und sagt, hey, wir haben diesen Aufwand. Das kostet so und so viel Stunden, damit wir genau das so produzieren, abfüllen, haltbar machen. Wir haben so und so viel auch Ausschuss, weil du es halt nicht verkauft bekommst in dem Sinne. Und du kannst halt nur irgendwie 3 Tage aufheben. Ja. Darum schütten wir halt die Hälfte weg und können es aber nicht in kleineren Mengen produzieren. Also, dass man sowas eben transportiert und dann mit einer gewissen Authentizität und Ehrlichkeit eben auch transparent dann irgendwie vermittelt.
Ja, finde ich also manchmal auch. Wir ergänzen das halt auch noch mit eigenen Cocktails dazu. Da machen wir relativ viel.
Aber starke Sache. Aber auf der einen Seite bist du Weinsommelier. Also, ich mag den Begriff Weinsommelier nicht, aber einfach um das so mal zu deklinieren. Schreibst eine Weinkarte, kaufst ein, bist mehr oder weniger Koch, kann ich nicht sagen. Also, Getränkekoch. Wenn du die alkoholfreien Sachen zusammen mit deinem Bruder produzierst, was sonst noch muss man als Zombie irgendwie können? Weil ihr seid ja auch extrem stark im Social Media Bereich. Also stark, ich habe damit angefangen, aber es ist ja eigentlich extrem interessant und schon witzig, aber mit ganz viel Ernst. Also ich mag eure Reels, die ihr auf Insta habt, unglaublich gerne, weil die haben ganz viel Tiefsinn in dem, wo ihr euch selber auf die Schippe nehmt.
Ja, ein bisschen Sarkasmus ist immer gut.
Seit wann, also wie kam es dazu, warum findest du sowas wichtig für dich als Zombie? Gar nicht so fürs Unternehmen, das ist klar. Das ist ein 38 andere Podcast wert, aber für dich als Zombie ist es in deiner eigenen Präsenz wichtig. Was ist die größte Herausforderung dort? Ist es schwierig, diesen Grad zwischen, ich sag mal, Affigkeit und Ernsthaftigkeit hinzubekommen? Entscheidest du das? Bist du das? Hast du jemand, der dich da berät? Ist sowas teuer?
Also wir versuchen, sag ich mal, bei unserem Auftritt, wir wollen keine Comedy-Seite draus machen.
Mhm. Na, was ja immer ganz schnell ist, ne? Du bist ja ganz schnell in der Situation, genau, dass du da.
Du bist dort so an einem ganz schmalen Grat, ja, ne, wo du dort wanderst.
Weil krass zieht immer.
Du musst aber eins wissen, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch zu generieren von der Wahrnehmung. Dass jetzt sind wir bei ganz vielen hier in der Region, überregional, schon im Kopf. Ne, viele sagen, ey, wann macht ihr mal wieder einen lustigen Reel? Und ja, das andere haben wir uns auch angeguckt. Steakvideo von meinem Bruder zum Beispiel. Du erreichst, ich sag's mal anders, du erreichst die Masse mit was Lustigen, in Anführungsstrichen die Masse, wo du wahrgenommen wirst. Und der Input, den du zusätzlich lieferst, wir wollen ja eine Mischung machen, aus Spaß, so wie wir auch sind, ein bisschen sarkastisch, gehört dazu, musst auch ein paar Sachen, die aktuell Phase sind, immer mit einbauen. Aber wir wollen auch immer einen wichtigen Input vermitteln. Und die neu dazugekommen sind und die dir vorher schon gefolgt sind, beschäftigen sich mit dem Input. Steakvideo von meinem Bruder, unser Freund, unsere Freunde haben eine Werbefirma und der das geschnitten hat, der hat gesagt, Claudius, das wird echt schwer, ne? Der hat so viel, ich weiß nicht, was ich weglassen soll. Ich muss das auf, was war's, 2 Minuten 58 kriegen, weil bei Instagram kann es nicht über 3 Minuten gehen, glaube ich, irgendwie. gibt es so eine Zeit
oben. Naja, das ja. Ich glaube, es wird hochgesetzt. Früher waren es 90 Sekunden und jetzt mittlerweile sind es, glaube ich, 3 Minuten, aber ich bin da jetzt so.
Ja, da rotzt du Wasser geschwitzt, hat gesagt. Ich weiß nicht, was ich wegnehmen soll. Das ist alles wichtig. So, aber du hast dann, nachdem wir es geschafft hatten, wir das hochgeladen haben, kam eine riesengroße positive Resonanz. Wir haben eigentlich gedacht, wir werden dort, es werden sich nicht so viele bis zum Ende angucken. Oh doch. Die haben es alle gespeichert.
Also auch die Reichweite, die ihr teilweise hast, ihr habt ja teilweise Reels mit 60.000 Reichweite. Wo man sagt, wow, wo erreichst du sonst 60.000 Leute, die sich sowas, also entweder anschauen oder zumindest eben euren Namen sehen oder. Und wie kam das? Also hast du, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, ich möchte gerne berühmt werden?
Nee, ich bin, hab irgendwann gesagt, jetzt musst du dir selber in den Arsch treten.
Ja.
Wenn wir's mal
wir haben ja alles Problem, dass wir nicht gerne vorm Spiel, na, vorm Spiegel schon, aber nicht gerne in die Kamera oder unsere Stimme nicht hören können, unsere Gesichter nicht sehen können und so weiter, ja, diesen Sprung hinzukriegen, ja.
Ja, auch über den Schatten zu springen, das zu machen. Es gab eigentlich mal so einen Deal zwischen meinem Bruder und mir. Er macht alles, was öffentlich ist.
Mhm.
Presse, Fernsehen, was auch immer. Und ich mache mein Ding hier und ich will auf keinem Bild sein.
Weil ich das hat er geschafft, ne, würde ich sagen.
Haben wir es super geschafft. Weil das einfach nicht so mein Ding ist. Ich bin nicht so der Mittelpunktstyp. Ist nicht so meine Welt. Und ich habe mir dann aber irgendwann gesagt, so jetzt Schluss. Hab meinen unseren Freund angerufen oder unsere Freunde. Und hab gesagt, komm, wir gehen es an. Das ist mein Plan, das ist die Struktur. Da wollen wir hin.
Das kam von dir, also diese Idee, diese Reel zu machen, so in diesem Stil und so weiter, das war deine Idee.
Ja, wir haben uns schon gemeinsam ausgetauscht.
Aber die Initialidee.
Dass wir loslegen müssen, na logisch.
Ja, nein, ich meine aber auch, wie es sein soll. Also, dass du dich nicht hinsetzt mit dem Glas Wein und sagst, der war jetzt 30 Monate im Barrique-Fass aus französischer Eiche, aus den Limousin-Wäldern und wurde 18 Stunden getoastet und so weiter. Also, dass du nicht dieses reine Wissensformat, sondern dass du einfach, wie du sagst, euch selber ein bisschen auf die Schippe nehmt, das produzieren möchtest. War dein Wunsch und dein Gedanke.
Cool. Also wir haben uns da jetzt schon dann auch im Vorfeld ausgetauscht und unser, ich sag mal, der Jerome hat auch gesagt, gut, wir machen, ne,
wo wir sind. Jerome ist von der Werbefirma.
Genau. Wo gehen wir hin? Ich habe gesagt, ja, ich will eine Mischung. Ich sag, wir machen Input und Spaß. Wir brauchen Spaß, darüber haben wir vorher schon lange philosophiert und geredet. Und dann haben wir gesagt, los, legen wir. Wir legen los. Mhm. Und dann haben wir eine Woche später angefangen. Jetzt machen wir es alle 2 Wochen Dienstag. Plus das, was wir noch als Input bringen. Und du musst mit der Zeit gehen. Und wir wollen das auch. Und mich hat eigentlich auch getriggert, weil ich mehr Aufmerksamkeit für diese Ecke hier will. Weil für unsere Heimat, weil wir gehen so ein bisschen unter. Du bist drüben, ja, Erzgebirge, hast die Tschechen und die Polen, fertig. Wenn hier jemand her will, muss er gezielt herfahren. Du bist keiner, du bist jetzt an keinem großen Autobahnkreuz oder bist in der Mitte von Deutschland und sie können von links, von rechts, von unten, von oben, brauchen sie 2,5 Stunden zu dir. Jetzt mal so als Durchschnittszeit. Ist es halt einfacher und man kann darüber schon Menschen auch wieder zu dir zurückbringen, aber auch Neukunden für dich gewinnen. Und die Strahlkraft ist da. Und wir machen es ja jetzt erst seit 2,5 Monaten.
Das ist so irre, oder?
So
und also für mich habt ihr eine wahnsinnige Präsenz eben damit. Aber das ist eigentlich erst, also wenn man es runterscrollt, dann ist es keine 5 Jahre her, dass ihr das
Also wir machen schon immer was, aber nie so Ziel. Also schon mit einem Ziel, schon mit einem wichtigen Input, aber nie so konstant. Und jetzt lasse ich halt auch keine Luft mehr ran. Weil Nikolai Wiedmer, mit dem habe ich darüber auch lange gesprochen, der ist ja das beste Beispiel dafür, was geht. Ist zwar eine andere Region, ne? Auch vom Einzugsgebiet, alles gut. Aber er macht das ja super stark. Seit jetzt knapp über einem Jahr. Von 1,6 auf 13.000 Follower.
Hast du irgendeine Situation, wo du das gespiegelt bekommen hast vom Gast irgendwie? Dass der sagte, ich kam deswegen zu euch? Oder
Schnitzeltag.
Okay.
Das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Wir haben einfach nur dieses Maßband gemacht, was einen Zettel ranzieht und drauf steht, Donnerstag ist Schnitzeltag.
Ja.
Wir haben, glaube ich, nur deswegen 4 oder 5 Donnerstage vollgekriegt.
Wow.
Also du merkst dann schon eine positive Resonanz. Mhm. Es kommen auch Leute zum Bier oder jetzt Rieslingbier. Den Reel hochgeladen, dass wir das Rieslingbier haben.
Rieslingbier. Ihr macht Bier aus Riesling, Riesling aus Bier?
Bier aus Weinhefe. Nee, Bier mit Weinhefe.
Ah.
So, und da kam aufgrund von Social Media nur dieser Rücklauf alleine, also Social Media und mein WhatsApp-Status, da haben mir 20 Leute geschrieben. Der ersten waren schon da. Mhm. Auf Social Media haben Leute geschrieben und waren auch schon da Bier trinken. Also du merkst, es kommt schon was zurück. Die richtigen Früchte wirst du aber erst in einem Dreiviertel bis Jahr, denke ich, tragen.
Ja, man kann ähnlich bei Anzeigen manchmal nicht diesen direkten direkte Feedback erwarten, sondern sind
du merkst es erst, wenn sie da sind. Ja. Messbar ist es noch nicht.
Ja, ja.
Um das richtig zu messen, hast du einen zu kurzen Zeitraum.
Ja, bei 3 Monaten.
Das ist ja nicht.
Aber Rieslingbier.
Wir machen bei uns.
Also ihr braut ja selber. Jetzt seid ihr
selber eine Bier.
Kleine Brauerei, die ihr selber pflegt, bei euch im Lokal im Prinzip drin.
Ja, kleinste Gasthausbrauerei Sachsen.
Ja.
Sachsens ist das. Und wir machen mittlerweile seit 12 Jahren Bier mit Weinhefe.
Seit 12 Jahren schon.
Rieslingbier, Chardonnay, Spätburgunder.
Mhm. Wo kriegt die
Und hoffentlich Hefe irgendwann mal noch ein Champagnerbier. Würde ich gerne machen.
Ja.
Aber es ist ein bisschen tricky.
Also ihr ruft bei den Produzenten an und sagt, wenn eure Hefen durch sind. Aber wenn die durch sind, sind die durch.
Wir nehmen hauptsächlich Trockenhefen.
Mhm.
Weil die, also wir haben das auch mit aktiv, also mit Hefe gemacht, die gezogen worden ist vom Winzer.
Mhm.
Du hast aber das Problem, die muss sich bei uns, egal ob Expressversand oder ich hole es ab, ist wurscht. Du hast 7 oder 8 Stunden nur Zeit, bis die Hefe beim Bier wieder aktiv werden müsste.
Mhm.
Das ist so Grenzwert, Schmerzgrenze. Ansonsten muss es wegschütten, wegen Bakterienbildung.
Mhm.
So. Und das war schon eine heiße Nummer. Und wir haben das 2-mal gemacht.
Mit welchen?
Auch mit Riesling.
Und von welchem Produzenten?
Matthias Schuh.
Ja.
Weil das ist der kürzeste Weg. Ne? Und Matthias, wir sind ja sehr gut befreundet, der hilft und unterstützt uns jetzt auch mit den Hefen. Und vorher haben wir es mit dem Jochen 30 Acker gemacht. Das waren so die Anfänge, wo wir uns sehr intensiven Austausch mit dem Jochen hatten. Und das war aber, da haben wir dann gesagt, wir machen das nicht mehr mit die Hefe, die, ich nenne es mal ernten, bei uns nennt man es in der Brauerei ernten, geerntet wird. Weil das einfach zu heiß ist.
Mhm.
Ne, dieser schmale Grat, das, ich muss es in den Abfluss schütten und es ist doch gut gegangen und wir haben was Geiles draus gemacht. Deswegen arbeiten wir dort mittlerweile mit Trockenhefen von Winzer.
Und ist ja noch Reinheitsgebot.
Das ist noch Reinheitsgebot.
Krass, oder?
Weil du nur die Hefe austauschst.
Aber schmeckt man irgendwas Rieslingartiges daraus?
Soll ich dir mal ein Gläsel holen?
Ja.
Ich hole dir mal eins.
Okay, und die beiden, die du jetzt hast, was ist das? Also, du hast mir zwei hingestellt.
Ich genau, habe
zwei Gläser vor mir.
Rechter Hand von dir
hm?
Ist Chardonnay.
Ja.
Und links, ja, das hm? Riesling. Rechts, links, Schwäche. und wir haben beide.
Links ist Riesling.
Links ist Riesling.
Ach.
So, und
siehst du das? Also, siehst du es an der Farbe oder ist es an der.
Weil wir haben jetzt das Chardonnay-Bier gerade vom Tank gezwickelt.
Ja.
Also aus der Reifung rausge...
Was ist gezwickelt?
Gezwickelt heißt, jeder Tank hat ja einen Abflusshahn.
Hm?
Und wenn du zwickeln, nennt man das, wenn man das Bier aus dem Lagertank zieht.
Ja.
Das nennt man zwickeln.
Okay, wow.
Weißt du, und das haben wir jetzt gerade aus der Reifung genommen. Das braucht ungefähr noch 1 bis 2 Wochen, dann ist das Chardonnay-Bier fertig. Riesling ist schon fertig.
Mhm.
Und wenn du es jetzt gleich probierst, wirst du schon... Oh, probier mal. Ich sag mal,
Grundansatz ist bei beiden gleich. Also die Grundlagen und die Machart und so weiter, der einzige Unterschied bei beiden ist
die Hefe.
Die Hefe. Wow.
Okay. Also der Malz ist ein gleich. Du kannst ja beim Bier allgemein viel machen. Du kannst beim Bier viel über allen voran über den Hopfen steuern.
Hm, genau. Also war die Frage, ihr habt die gleiche Hopfenart, ihr habt die gleiche
mittlerweile
Malzung hast, und.
Also wir haben hier bewusst jetzt keinen intensiven Aroma-Hopfen verwendet. Mhm. Also du kannst ja mittlerweile auch über den Hopfen ein Bier nach Maracuja schmecken lassen.
Mhm. Ja.
Und die Hefe. Also Hefe kann auch Einfluss nehmen, gibt ja auch Aromahefen.
Mhm.
Und hier beim Riesling, Lagerung, Gärung ist gleich. ne? Mhm. 1:1 beim Chardonnay. Aber du merkst jetzt hier wirklich, was nimmt die Weinhefe für einen Einfluss auf das Aroma? Mhm. Ne, du hast auf der einen Seite ein bisschen frischer, mhm. ne, spritziger, fruchtbetonter. Und auf der anderen Seite schon ein bisschen kompakter, intensiver. Mhm. Und beim Aroma wirst du es hinten raus merken. Ne? Was bringt die Frische, was bringt die Intensität?
Schmeckt man Bier? Mhm. Ja, warum wie beim nicht? Wein auch.
Ja.
Ja. Habe ich noch nie gesehen.
Also wenn du ein Weinglas hast.
Ja,
du hast ja, ja mittlerweile, ja. Haben die Brauereien haben sich ja bewusst irgendwann auch mal verändert, wenn du die Probe-Biergläser mittlerweile siehst, mhm. was die ganzen Brauereien rausgebracht haben, die ja Spezialbiere machen.
Ja.
Das heißt jetzt IPAs oder ja, was ja, weiß ich, ja. Ist ja wurscht. Die sind ja auch eher mehr in die Stilistik vom Weinglas gegangen. Mhm. Vielleicht nicht da, wo sie es zu 100% ausschenken, aber die Verkostungsgläser. Ja, ja. Und wir machen auch bewusst die Biere, die mit Weinhefe gebraut sind, machen wir bewusst im Weinglas, weil mhm. das schon einen Unterschied macht.
Auch ich finde, in der Aufmerksamkeit der Probierenden, wenn du ein Weinglas hast, ja. dann probiert man aufmerksam, als wenn ich halt so einen Humpen habe und mir den irgendwie hinterkippe. Und gravierender Unterschied. Und ich finde hier auch, wenn man die schwenkt, es entwickelt sich eine ganz eigene und eine ganz, ganz tiefe Aromatik, die ich da nicht vermute.
Das ist ja ganz stark Banane.
Ja, genau. Aber es ist nicht so diese überreife Banane, wie ich es manchmal beim Wein habe, wo ja. man sagt, klarer Fehler. Aber herrlich, also diese Fruchtigkeit des einen, ja. die Würze und die Klarheit des anderen, der hat also fast so leicht erdige Aromen. Macht man es im Mund auch so, dass man so...
Ja, warum nicht?
Also wie beim Wein. Kannst ich probiere das Bier ja. wie den Wein auch, okay. Würde man nicht doof angucken.
Also vielleicht nicht bei einem normalen Pilz. Ja, bei einem normalen Pilz gucken sie alle ein bisschen blöd, aber wenn du sowas hast. Ich mache das ja auch manchmal bewusst mit Gästen, wenn wir...
Boah, krass.
Wenn es auch mal um Gläser geht, ne? Unterschiede ja. beim Bier, beim Wein, dann nehme ich manchmal einfach nur unser Helles. Mhm. Wenn die sagen, ah, du schmeckst keinen Unterschied. Das ist so Grundsatzdiskussion, sag ich mal, diskutieren nicht, wir probieren. Dann mache ich so dieses klassische Schlanke. Also jetzt haben wir einen Humpen bei uns abgeschafft und haben dieses traditionell bayerische Bierglas, weißt du, wie von Augustiner und Tegernseher,
diese ja.
bisschen bauchigeren. Mhm. Aber wenn du dieses Schmale hast, was früher das Pilzglas war, mhm. dann ein Humpen und ein Weinglas. Ja. Und ich habe unser Helles reingemacht. Selbst der Urbiertrinker, der verbohrteste auf der Welt, der Tradition, wie muss was getrunken werden, sagt, das Helle schmeckt im Weinglas am besten.
Krass, oder?
Trink wenn man trotzdem die weiter
wenn man die Feinheiten Humpen, rausbekommt, oder?
Genau.
Ja.
Weil es viel aromatischer wird, teilweise durch die Fläche noch eine Frische kriegt.
Ja.
Geht zwar trotzdem zurück zu seinem Hump, mhm. aber hat verstanden, was man meint. Und so ähnlich ist es ja beim Wein.
Das ist schon, dass wenn du das Glas ansetzt an den Mund und dem Moment, wenn es langsam fließt, bevor du trinkst, atmest du ja ein. Und dadurch hast du schon mal dieses ganze Aroma am Gaumen und hast ja. mit einmal dieses ganze Aromenfülle und merkst, was eigentlich im Bier drinsteckt und merkst dann eben auch den Unterschied zwischen irgendwas banalem, industriellen und was so fein wie, also ja. wie diese Biere.
Also hier merkst du jetzt noch ein bisschen das Hefisch, das liegt aber einfach daran, weil es noch
gerade gezielt wurde.
Ist, ne? Aber man merkt schon, für mich ist hier schon ein spürbarer Unterschied der Hefen.
Ja.
Ja, also du hast mehr Fruchtfrische
hm?
Und das mit Chardonnay-Hefe ist schon wieder ein bisschen komplexer, intensiver.
Hm?
Ne, das ist hier so ein Riesling, ist so ein schönes Sommer, Sonnenschein oder Frühling. Temperaturen gehen hoch, sitzt draußen, hast Spaß, unkompliziert, fertig. Aber Qualität.
Schmecke ich ein bisschen Säure? Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich ein bisschen Säure ja. schmecken. Aber wo kommt die Säure her? Eigentlich kann die ja gar nicht her. Also
die Säure, die du hier hast,
ja.
das kommt jetzt nicht von der Hefe, sondern das ist ganz normal durch CO2, was du mit reingibst.
Kohlensäure, logisch.
Na, das ja. ist, das ja, ist ja, jetzt klar. hier normal. Die kommt bloß hier nochmal anders zur Geltung durchs mhm. Weinglas. Im Bierglas ist die komprimierter. Und somit ist es spritziger. Hier kommt es dir halt wirklich so vor, dass du diese klassische Weinsäure vielleicht mitspürst, ne?
Mhm.
Aber das kommt wirklich über die Kohlensäure.
Darf man da irgendwas, dürfte ich Säure zusetzen? Darf ich irgendwas zusetzen? Oder ist in der Tat nur diese vier Komponenten Reinheitsgebot?
Reinheitsgebot.
Nichts anderes, also nicht anderes. Wie beim Wein, was ja teilweise fatal ist, bei relativ einfachen Weinen, dass die halt so gepimpt und gepusht werden mit irgendwas, dass man da teilweise bis zu 80 Zusatzstoffe zusetzen kann.
Nein.
Beim Bier nicht, okay.
Nix. Dann musst du es bräunen. Es gibt bei uns eine Geschichte dazu. Unser Vater hat ein Maroni gebraut. Das war quasi ein Bräu. Da wollte immer ein Bier mit Esskastanien. Also ein Bräu. Muss ich aufpassen, ne, dass es wieder auf irgendeinem Tisch landet. ein Bräu mit Esskastanien machen. Hat er auch gemacht. Eingeschlagen wie eine Bombe, sensationelles Bier. Du hast aber das Reinheitsgebot verlassen. Es stand auf jeder Flasche bei uns Bräu. In unserer Werbung Bräu. Dieses Spezialbräu hat eine Aufmerksamkeit gehabt, dass in der Artikel 40 Mal in der Presse deutschlandweit stand.
Wow.
So wie es auch bei Stiller Post. Es kommt nie im Regelfalle das an, was am Anfang gesagt worden ist. Und mit der Zeit durch das Weiterverkaufen von dem Artikel, nicht von unserer Seite, sondern von Presseseite, ist aus Bräu Bier geworden.
Wow.
Jetzt lag das aber irgendwann mal in Sachsen auf dem Tisch im Ministerium. Bei der obersten Person, weil das in der Sächsischen Zeitung stand. Und aber mit Bier.
Der fand es nicht so gut.
Wir haben eine Kontrolle gehabt. Hättest du bis, was war die Strafe? 50.000 Euro. Also wir hätten 50.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil wir angeblich Bier draufgeschrieben haben. Also wir konnten es nachweisen. Ne? Das ist dann relativ schnell
abgeäppt. Und
Gott sei Dank. Ja. Ne? Aber erstmal rutschte ja das Herzl in die Hose.
Oder ganz weit ihr habt trotzdem was mit Maracuja, oder? Also kein Bier, sondern oder ein Aromenbier. Nehmt Holunderblüte.
Mit Holunderblüte, genau.
Das ist dann Bier oder Bräu?
Bräu.
Bräu, ja.
Weil hab ich ja gerade gelernt. Also selbst wenn du, außer es gibt nur eine Ausnahme, eine einzige Ausnahme beim Bier, wo du was zugeben darfst, dass es noch als Bier deklariert werden darf und das ist Rauchbier.
Ah.
Da gibst du ja Holzspäne dazu.
Ja, ja.
Und ansonsten gar nichts.
Oh, wow.
So, und bei dem Bräu mit Holunderblüte, also unser Lotterlunder, was jetzt im Juni kommt, tun wir quasi immer fährst du rum, ein Fahrrad, gehst wandern, mhm. sammeln überall die Holunderblüten und dann wird ein Fond draus gekocht.
Das macht ihr selber?
Ja.
Wow.
Logisch. Oder unser Brauer, also kommt alles Team intern. Mhm. Und unser Bären und unser Sammler. Wir haben ja einen Sammler, der für uns unterwegs ist, auch für die Küche.
Mhm.
Und dann kochen wir einen Fond draus, nur mit einer minimalistischen Süße. Weil das soll kein süßes Bier werden, sondern wir wollen das Aroma reinkriegen. Mhm. Und somit verlässt du ja das Reinheitsgebot und dann ist das Ding durch. Also kannst du auch ein Bier nennen.
Krass. Ja, und das habt ihr auch in den Getränkebegleitungen oder
nicht? Wenn es passt, ja.
Ja.
Es muss halt passen. Ja. Muss schon gucken.
Ist das
wir schwer, machen aber auch Bierbegleitung.
Ihr macht nur eine Bierbegleitung? Also
wenn sie es möchten. Ne? Ich sage dann immer, was geht, was da ist. Weil wir haben ja nicht jedes Mal jetzt aktuell haben wir 7 Sorten mit denen auf der Flasche gerechnet. Da würde schon ein bisschen was gehen.
Ja, teilweise macht ihr es ja auch wahnsinnig hochwertig, also in Champagnerflaschen, also genau. In Weinflaschen, dass ihr es da abfüllt.
Jetzt hat er gerade Riesling, also das Spumante Flaschen voll mit Rieslingbier.
Irre.
Ich war gerade oben.
Ja. Was ist der Preis für so ein Bier jetzt, Ladenpreis, wenn ich es mitnehme?
In also der Spumante 17,50.
17,50. Was ist so ein Preis, wo Menschen bereit sind, das zu bezahlen? Da, also gerade beim Bier ist ja eine noch extremere Sensibilität, glaube ich, als beim Wein, oder?
Ich sag mal, ist es.
Hast wenn man voll, schneller trinkt und wenn man es weniger werten kann, oder weißt du warum, oder?
Ich glaube, weil ein Bier am Ende des Wegs schon immer, ne, ist ein Getränk für alle.
Ja.
Wein ist ja schon anders gewachsen. Früher, das ist ja immer, es gibt ja diesen Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir.
Wegen der Wertigkeit oder wegen dem Alkohol und ich schieß mich ab?
Und jeder denkt bis heute, dass dieser Spruch entstanden ist, dass das eben mehr knallt oder
du bist betrunken.
Das ist Quatsch. Im Mittelalter ist dieser Spruch entstanden. Bier war ein Getränk für jedermann.
Ja.
Qualitativ, Steno oder schlecht, ne? Das war ja eine Zeit, wie konnten sie es regulieren? Und der Wein galt als reines, feines Getränk und war auch für die Oberen. Und wenn selbst die Unteren einen Wein bekommen haben, fanden die den Wein qualitativ besser im Vergleich zu dem Bier. Und so kommt der Spruch zustande. Man sollte nicht den feinen, reinen Geschmack des Weines mit dem Steno-Bier kaputt machen. Daher kommt der Spruch. Hat Mega. Nichts mit Alkohol zu tun.
Habe ich bis heute nicht gewusst.
Das ist wirklich das.
Habe ich echt bis heute nicht gewusst. Finde ich ja super.
Das, wow. Das ist die Entstehung von diesem Spruch.
Aber hat es einen Wein schwer nach einem Bier? Also wir werden es gleich probieren.
Aber kennst du das nicht? Zwiebi? So ein Zwischenbier? Warum ist denn auf fast jeder Weinmesse auch ein Bierstand?
Ja, ich weiß. Ich habe in der Tat das Problem, wenn ich ein Bier trinke, bin ich durch. Deswegen vermeide ich das Bier dann in dem
also
Sinne.
Geht also ja
ist dann
gut.
Wirklich, ja,
geht
also
ja eh jeder anders.
Irgendwie, wahrscheinlich ja. Wegen, keine Ahnung, wegen der Stärke oder was auch immer, was da, aber ich kann es schwer verarbeiten. Und deswegen bin ich da, beim Zwiebi bin ich raus. Da bewundere ich die anderen, die Spaß haben.
Also ich sind.
Aber ich bin auch nur 1,70, da passt nicht so viel rein, von dem her.
Aber bei mir ist so zum Beispiel, ich sehe ein Zwiebi genauso wie ein Kabi.
Ja.
Weißt du, wir nennen das immer so, Kabi ist für uns Regenerationswein.
Ja, total. Ja.
Irgendwo.
Reparaturwein.
Ja, bist du.
Bist müde, geschmacksmüde, trinkst Kabi, bist nüchtern.
Ja. Ja. Und das finde ich zum Beispiel bei Messen immer mit einem Bierchen mal, ne? Kommst mal so ganz kurz was anderes.
Aber da finde ich, dass es jeder individuell irgendwie für sich selber wahrnehmen kann. Und bei mir ist es halt einfach so, dass wenn ich ein Bier trinke, habe ich das Gefühl, ich bin geschmacklich belastet. Ich bin gespannt jetzt. Ein Rosé wollten wir probieren.
Ja,
ich fand es interessant. Und dazu hast du deine Aromenelemente mit dabei. Sellerie,
genau.
Rote Beete und so weiter. Und,
nee, ich hab,
und da bin ich mal, dürfen wir es mit dem Bier irgendwie kombinieren oder so mal probieren oder so? Oder wie hast du dir das gedacht? Oder,
ja. Kannst du, wie du, sind wir ganz offen. Sag mal, wir machen ja viel bei uns. Unsere Küche ist ja geprägt von viel Heimat, Eigenanbau, selber produzieren.
Jetzt auch in diesem Game Nordic Cuisine und wir machen das. Also ist bei euch jetzt seit 1-2 Jahren auch wieder ein Thema oder?
Nö, oder eigentlich ist das jetzt schon, auch schon immer.
Echt schon immer.
Muss ja, wir sind ja alle mit Fermentation aufgewachsen. Im Regelfall. Durch Oma, Opa. Also bei uns ist es jedenfalls
so. Habt ihr es zu Hause gemacht? Nicht Sauerkraut gekauft? Ihr habt es selber gemacht?
Super präsent, na klar. Und
was noch außer Sauerkraut? Ich meine, Sauerkraut kennt jeder.
Eigentlich, es geht ja auch darum, was haben sie eingekocht? Ne? Was haben sie mit der eigenen Rote Beete gemacht? Mit dem Sellerie gemacht? Mit aus dem eigenen Anbau? Wie haben sie es konserviert und reifen lassen? Das ist eine Form der Fermentation, was damals gemacht worden ist und was ja viele heute noch machen. Mhm. Na, also sind wir irgendwo alle unbewusst
stimmt.
Mit einer Fermentation aufgewachsen.
Wir haben denen heutzutage nur einen Namen gegeben.
Genau. Es ist jetzt bloß seit Jahreszahl X zum Bamburg. Thema geworden.
Ja.
Und viele springen, sind dann auf den Zug aufgesprungen, haben sich damit beschäftigt, machen das zu ihrer Küchenstilistik. Unser Vater hat es ja hier im Blauen Engel zu DDR-Zeiten immer weitergeführt. Mhm. Nach der Wende immer weitergeführt. Also was selber gemacht werden konnte, auch im Fermentationsbereich, hat er gemacht. Mein Bruder genauso. Also wir sind eigentlich nie so einen wirklichen Küchentrend mitgegangen, sondern haben immer unseren eigenen Stil. Also wo zum Beispiel Molekularküche. Da hat er als kleinen Gag für ein Apero hier diesen Kaviar gemacht, weißt du? Das ist diesen Gurkenkaviar oder was weiß ich, was im Sekt mit drin hattest als Gag. Ansonsten Küche von uns haben wir nie mitgemacht.
Mhm.
Und das hat sich immer weiter intensiviert, aufgebaut. Wir werden noch intensiver in dem Bereich, werden immer besser, weil er auch, sag ich mal, eine Vision hat, wo er hin möchte. Also irgendwann, was ich dir vorhin erzählt habe, ist der Traum in unserem Nachbarhaus, den Keller wirklich als Fermentationslabor, wo du auch mit Gästen runtergehen kannst, wo du viel machen kannst. Wir haben ein cooles, junges Team, die sind bereit dazu, die nehmen sich dem an. Und der Benjamin hatte Vision und weiß, wie er es umsetzen will. Und
hast du auch so eine Vision?
Ja, schon.
Okay.
Stehe ich voll dahinter.
Also auch in diese Richtung? Also oder Riesenweinkeller oder begehbaren Weinkeller? Oder?
Werden wir nie hinkriegen. Das liegt einfach an der baulichen Substanz von unserem Haus.
Aber was ist deine Vision? So in 1-2 Sätzen?
Also was hier mein Wunsch wäre,
also
irgendwann, wenn das finanzierbar ist und die Zeit dafür gekommen ist, wird definitiv an der Rezeption ein Weinverkaufsbereich gemacht. Mein Wunsch ist immer, also wir machen ja jetzt schon Weinkeller-Einrichtungen und Außerhausverkauf. Und ich möchte irgendwann mal hier wie so eine kleine Vinothek-Ecke haben. Na, wo du wirklich verkaufen kannst, auch mal über den Tag ein Gläsel Wein ausschenkst.
Ach, schön.
Und das nochmal. Tolle Idee. Das ist eigentlich so, uns unkomplizierter nochmal zu gestalten, ne? Dass die Gäste das noch mehr sehen, nicht nur bei uns in der Vitrine, die Flaschen und
ne, dann hat ein anderes
hast du nochmal einen anderen Charakter. Ja, und dann können auch 5 Kartons mal wild da drin rumstehen, weil das ist ja auch das, was dann viele trotzdem mögen. Ja. Ne, da geht die Welt nicht unter, wenn du 5 Kartons übereinander gestapelt hast.
Ich weiß nicht so recht, wie ich beginnen soll. Es geht um den 2025er Campo Mazzone Rosato aus dem Hause Rocca delle Macchie aus der Maremma in der Toskana. Wenn ich dir erzähle, dass dieser Wein zum besten italienischen Rosé gewählt wurde, und ja, das ist wahr, aber nimmt es der eigentlichen Geschichte den Glanz. Denn diese beginnt nicht mit einer Auszeichnung. Sie beginnt mit einem Filmproduzenten, einem Büro in Rom, der irgendwann Mitte der 60er Jahre beschlossen hatte, aus einem relativ unbekannten Stuntman namens Mario Girotti und einem Kraftsportler namens Carlo Perdasoli das wohl unwahrscheinlichste Komiker-Duo der gesamten Kinogeschichte zu machen. Und das Ergebnis kennt jede Generation, die einen Sonntagnachmittag vor dem Fernseher verbracht hat. Terence Hill und Bud Spencer. Der Mann, der das möglich gemacht hat, heißt Italo Zingarelli. 1970 brachte Zingarelli die linke und die rechte Hand des Teufels, einen der erfolgreichsten italienischen Filme aller Zeiten, in die Kinos. Das war der Anfang und es folgten weitere, aber es geht hier nicht um Kino, es geht um Wein. Und somit, 1973 machte Zingarelli das, was kreative Menschen in einem gewissen Alter immer machen. Er kaufte ein Weingut und nicht irgendein Weingut. Das Anwesen Le Macchie, 93 Hektar in Castellina in Chianti, im Herz des Chianti Classico, von denen exakt 2 Hektar mit Reben bepflanzt waren. Der Name kommt nicht von ungefähr, er bedeutet auf Toskanisch Steinschlag. Was erklärt, warum der Boden hier so ist, wie er ist und warum die Weine von hier so schmecken, wie sie ihm schmecken. Rau, direkt geerdet. Kein Schmeicheln, nur Wahrheit. Zingarelli starb im Jahr 2000. Was er hinterließ, übernahm sein jüngster Sohn Sergio. Gemeinsam mit seiner Schwester Sandra und seiner Frau Daniela. Sergio war kein Unbekannter in der Region. Er war zweifacher Präsident des Chianti Classico Konsortiums. Und er vergrößerte das Unternehmen von 2 Hektar auf heute 600 Hektar. 6 Güter über 200 Hektar unter Reben. Und er behielt dabei exakt die Haltung, die sein Vater in Film propagiert hatte. Nämlich kein unnötiges Drama, klare Verhältnisse und am Ende gewinnen die Richtigen. Gegen Ende des Jahrtausends wanderten Sergios Augen westwärts. Dorthin, wo die Toskana aufhört, Hügel zu sein und anfängt, Küste zu werden. Eine Landschaft, die bis ins 20. Jahrhundert hinein Sumpfland war. Von Räubern und Malaria gleichermaßen bewohnt. Und die erst nach der Trockenlegung in den 1930er Jahren begann, ihr eigentliches Gesicht zu zeigen. Sanfte Hügel, Pinienwälder, das Tyrrhenische Meer als ewiger Nachbar. Und Böden, die wissen, was sie können. Und dann, 1998, kauft die Familie das 80 Hektar große Gut Campo Mazzone in der Provinz Grosseto. Innerhalb der Morellino di Scanzano Diözese. 1999 begannen sie, die besten Parzellen zu identifizieren und mit Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und Vermentino zu bepflanzen. 2003 kam das Gut Casa Maria dazu. Aus dem Chianti-Weingut war ein toskanisches Imperium geworden. Eines, das seinen Charakter nie verlor. Weil Sergio Zingarelli genau wie sein Vater weiß, dass Charakter keine Frage der Größe ist. Die Tenuta Campo Mazzone liegt wenige Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Die salzig-brackige Meeresbrise, die jeden Morgen in die Weinberge zieht, während die Reben noch im Schatten stehen, 2480 Sonnenstunden pro Jahr. Mehr als fast überall in der Toskana. Regenreiche Jahrgänge, eher selten. Die Böden sind eine Mischung aus Lehm, Sand und Kalkstein, durchzogen von mineralischen Spuren. Sangiovese. Der Montalcino philosophiert in Chianti predigt, tut hier am Meer etwas anderes. Er entspannt sich. Leicht. Er verliert die Schwere, behält die Tiefe. Und fügt etwas hinzu, das er anderswo nicht hat. Salz. Sangiovese ist die meistgepflanzte Rebsorte Italiens. Das sagt viel und wenig zugleich. Es sagt, dass er überall wächst. Es sagt nicht, dass er überall gleich ist. Und hier in Campo Mazzone, in der Maremma, dicht am Meer, auf Böden, die noch vom alten Ozean träumen, da
Da macht er Rosé. Trocken, frisch.
Mit einer Direktheit, die man selten bei einer Sorte findet, die normalerweise erstmal Abstand braucht.
Die Vinifikation ist klassisch. Kurze Maische Gärung.
Kurzer Schalenkontakt. Für wenige Stunden. Gerade genug, um Farbe und Aromatik zu extrahieren.
Oder Tannine zu gewinnen.
Vergärung bei kontrollierten Temperaturen im Edelstahl. Keine Holzreifung, die die Frische abwirkt.
Abfüllung im Frühling des darauffolgenden Jahres. Damit die Frucht lebt, atmet, ankommt. Das ist keine Vereinfachung, das ist Präzision.
Und das riecht man direkt. Die Nase ist mediterran und unmittelbar. Walderdbeere. Himbeere, roter Apfel. Also nicht diese Supermarkt-Himbeere aus dem Kühlregal, sondern die echte, leicht säuerliche, die nach Sommer und nach Erde riecht. Zarte, ganz zarte Blüten. Ein Hauch Thymian, Rosmarin. Ja, du hast den getrockneten Kräuterduft des toskanischen Hinterlandes im Glas, der sich mit der Salzigkeit der Meeresbrise mischt. Und wie in einem sehr guten Roman, in dem zwei Charaktere aufeinandertreffen, die eigentlich nichts gemeinsam haben, aber dann doch alles absolut perfekt vereinen. Ein Hauch Zitrus, frisch, hell, der die Nase öffnet wie ein guter erster Satz. Und am Gaumen löst der 2025er das Versprechen der Nase vollständig ein. Und das ohne Drama. Er ist trocken, vollständig, ehrlich, trocken. Auf Italo, auf Sergio, auf die Maremma, die sich aus dem Sumpf gearbeitet hat. Auf Sangiovese, der am Meer endlich aufgehört hat zu grübeln. Und auf den deutschen Importeur, das Handelshaus Schlumberger.
Das ist deine Vision mit der Fermentationsküche und euer Küchenstil in dem Sinne.
Das genau, wir machen ja viel Eigenanbau.
Ja.
Mein Bruder bei sich.
Gemüse? Nee.
Gemüse.
Kräuter.
Obst.
Gemüse auch.
Gemüse, Obst, Kräuter. Also wir haben ja extra noch ein Grundstück gepachtet. Da wird jetzt noch eine Taiga angelegt für Bärlauch, Waldmeister, Walderdbeeren. Unsere Mutter setzt sehr viel um. Ich baue bei mir zu Hause extrem viel an. Auch für hier, für die Kinder ist es sowieso sehr gut, für seine wie meine. Die sollen sehen, was wächst. Wir sind auch so groß geworden und dass trotzdem sich drum gekümmert werden muss. Da sind wir super, super stark unterwegs. Wir haben einen Bärensammler und Kräutersammler für uns, der fast 7 Tage der Woche on Tour ist, weil er immer in der Natur ist. Der weiß, was wir wollen, was wir brauchen. Auch jetzt für die aktuellen St. Andreas-Gerichte, die Wildkräuter kommen alle von hier. Oder wir sammeln sie selber. Oder die Maispitzen.
Ja.
Ne, jetzt zieht er gerade aus den Zapfen in Honig, macht einen eigenen Sirup gerade aktuell. Jetzt kommt in Wildbach, kommt dieses Jahr der ersten eigenen Rinder für uns auf die Weide.
Kommt jetzt.
Was für dich natürlich auch heftig ist, das Wissen darüber zu generieren. Also Wein auf der einen Seite und dann aber eben diese Produkt- und Herkunftskenntnis. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ebene. Dass du halt nicht nur mit dem Dekanter da sitzt, sondern mit dem, was auch immer, mit der Vinum und dich da informierst oder durch Insta scrollst, sondern dass du dir eben auch Gedanken machst, dich damit auseinandersetzt, wo kommen die Sachen her, wie schmecken die anders, wie schmeckt Bärlauch anders, als wenn ich halt irgendwie Bärlauchpesto aus dem Rewe hole.
Ja. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe bei uns zu Hause, habe ich jetzt angefangen, Zwiebellauch zu machen. Also mit anzupflanzen. Weil einfach, ich wollte es mal ausprobieren, weil ich auch immer ein bisschen asiatisch koche und verschiedene Sachen ausprobiere. Eher weniger für den Engel, ne? Auch so für die Kids. Und da habe ich jetzt eigenen Zwiebellauch geerntet, wo ich am Sonntag für die Family gekocht habe. Und habe jeden gesagt, probier mal. Das Himmel war der Unterschied. Du hast vollkommen einen Daumen drauf. Das ist genauso wie die Arbeit im Weinberg. Logisch ist es Natur. Aber du kannst das positiv beeinflussen und das, was du selber machst.
Ob ich Handlese mache oder Maschinenlese oder. Also ab einer gewissen Klasse und Güte von Wein und man kann schmecken, man kann es, finde ich, selten erklären, man kann es fühlen.
Genau.
Und das Erklären ist manchmal ein bisschen schwierig und da wahrscheinlich dann eben auch, wie bildest du dich sonst fort? Weil wir jetzt gerade bei Fortbildung und du musst diese Ebene, also setzt du dich noch mit dem Buch hin oder eher weniger?
Wenn die Zeit dafür da ist schon.
Und hast du da irgendwelche Medien, wo du sagst, das mag ich, irgendein Magazin, irgendein Buch, irgendeine Internetseite oder sonstiges, was du total super gerne magst?
Nicht Vinum
ja.
Lese ich immer gern, weil die bekommen wir ja auch zugeschickt, die haben ja abonniert. Dann Meininger, finde ich auch immer super, wo man immer reinschauen kann. Ansonsten guckst du auch immer mal bei Instagram, ne? Was gibt's für verrückte Sommeliers, die eine coole Seite betreiben. Oder hör auch bei deinem Podcast immer mal rein. Oder Terroir und Adiletten, ist ja auch cool, ne? Wo du unkompliziert auch einfach, kannst ja arbeiten. Kann ich meine Veranstaltung vorbereiten, Ohrstöpsel rein, du lässt den Podcast laufen. Du hast so eine Mischung aus Input und Abschalten. Ja. Das ist auch immer ganz gut. Und ansonsten kommt vieles auch einfach, sag ich mal, darüber, wie wir beide uns austauschen, ne? Mein Bruder und ich. Wo geht die Reise hin? Was macht er? Wo ich dann sage, oh, da muss ich schon nochmal für mich einen Hebel anders setzen. Muss ich mal gucken, gibt's irgendwas? Ne? Hast du wieder Lücken? Dann tauschst du dich ja trotzdem. Da hast deine befreundeten Winzer oder auch zwei, drei Händler, wo ich eine sehr enge Bindung habe, die mich schon lange begleiten. Und dann
du fragst auch, warum ist sowas so und warum ist der anders? Also gibt es da irgendjemand, der dich inspiriert oder wo du sagst, hey, so wie die es machen, das finde ich einfach schön, weil da wird dieser Weinemotion irgendwie vermittelt?
Na, ich finde, Lou macht das ganz cool.
Bring Flavors Home.
Ja.
Die macht es aber auch so natürlich, so verspielt, so lebendig. Genau.
Ja. Ich glaube, da erreichst du auch mit der Art, die nicht nur die, die Bock drauf haben im Weinbereich, ne? Also die dort arbeiten oder sonst irgendwas, sondern auch die, die gar keine Ahnung haben.
Stimmt.
Und ich mag lieber dieses Unkomplizierte.
Was also, wenn's auch versucht zu leben.
Weißt du, wenn es zu verkopft ist
ja.
Und zu Steno und es geht rein bis ins kleinste Detail und wir packen noch die chemischen Gleichungen aus, bin ich ehrlich, da schalte ich ab.
Weil da, hat jemand aber auch das, ist manchmal auch ein Problem bei mir, dass ich zu verkopft werde und zu theoretisch werde, also ganz, ganz schlimm. Aber grundsätzlich, wenn jemand sowas macht, hat er meistens das System nicht verstanden. Also hat er das Medium nicht verstanden, hat weiß nichts interpretieren oder wie Leute es gucken. Also am Markt vorbeigearbeitet, mehr oder weniger. Ja.
Also es ist auch nicht negativ, es ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Ne?
Aber ich finde, man kann diese Leichtigkeit wie zum Beispiel nur leben, wenn man auch Wissen und Fundament hat.
Ja.
Das hat sie ja auch.
Ja, super. Ich finde, wie sie es macht, ist echt cool. Gucken wir das manchmal an, sage ich auch zu unseren Leuten hier, wenn er mir schon ab und zu nicht zuhört,
dann hört Lu zu.
Guck mal, ja, weil die manche Sachen, finde ich, sehr gut erklärt.
Ja.
So, dass es jeder versteht.
Und Spaß dabei zu scheinen hat.
Ja. Und es ist jetzt nicht Schlaftabletten-Style, weißt du? Sondern du kannst auch mal zwischendrin lachen.
Und auch wirklich gerne versprechen. Also, es ist ja manchmal so eine ihrer manchmal so eine wunderbare Gegebenheit, dass sie sich total gerne verspricht und das einfach mit einem Lacher kommentiert oder beziehungsweise einfach darüber spielt, dass halt nichts alles oder nicht alles perfekt sein muss, sondern lebendig.
Und das ist authentisch.
Ja.
Weißt du? Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit wichtig. Wir müssen mal alle weg von diesen sturen Steno angespannte.
Na, weil du halt auch ganz viele Sachen mit einer App irgendwie perfekt machen kannst und wenn es so imperfekt ist.
Nichts
halt
ist perfekt. Ja. Es gibt keine 100%.
Zumindest nicht im wahren Leben, ne?
Ja. Das ist, weißt du, das ist immer so ein Wunschdenken, was auch vielen über dieses mediale System dort vermittelt wird. Ich meine, hey, soll jeder sein Leben leben, Spaß haben. Erfolg haben in dem Bereich, wo er Erfolg möchte und sich nicht irgendwas aufdiktieren lassen oder sagen, ey, ich muss der Schönste sein, ich muss der Schlankeste sein und sonst irgendwas. Bei unseren Reels haben sie mir auch gesagt, ey, ist doch ein bisschen zugelegt. Ja, ich fühle mich trotzdem wohl. Das ist einem alles gut.
Ja.
Das ist doch nicht schlimm. Mein Körper, dein Körper. Ganz, weißt du, was ich meine? Wir müssen alle locker werden.
Ja, Sachen. Du machst auch keine Fitness-Reels.
Ja, ich bin auch,
also auch System nicht verstanden.
Schon immer ein kleiner Schwamm. So, pass auf, ich mach das jetzt mal. Ich hobel dir mal was auf.
Ja, dann schenke ich den Rosé ein. Okay, du hast jetzt was mit einer Hobel und hobelst mir das auf den Handrücken.
Ja, das ist Zitrone.
Aha, eine schwarze Zitrone.
Ja,
Lumi. Krass. Ja.
Kommt aus dem Asiatischen.
Ja.
Ganz traditionell und wird normalerweise im Freien getrocknet. Meistens auf Steinmauern und die haben ja ein ganz anderes Klima. Weißt du? Achso, ich muss ja hier, Entschuldigung. die haben ja bei
sich ein ganz anderes Klima. Also hat sich mein Bruder reingedacht und hat überlegt, wie können wir das machen, da wir ja auch Obst und Gemüse try-agen. Wie kann ich die Lumi selber herstellen, Und wir haben sogar Gäste gehabt, die haben das erkannt, die sich sehr mit Asien befassen und haben gefragt, wo habt ihr das gekauft? Und haben gesagt, wir haben es selber gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Im Vakuum. Über 3, 4, 5 Wochen, je nachdem, wie es sich entwickelt, im Vakuum und bei einer regulierten Temperatur. Und dann wird es quasi immer intensiver und kräftiger. Ne? Du siehst ja auch, kannst du an, ne, das ist knüppelhart. Das wird richtig fest, aber das gesamte Aroma der Zitrone geht in die Schale. Es wird immer intensiver und wir nehmen das als Würzmittel. Ne, muss man probieren. Das ist halt so eine richtig knallige, knackige Zitrone.
Bin gespannt drauf, ja. Dazu dachte ich ein Rosé. Ich werde es aber mit dem Bier probieren. Das finde ich total spannend. Also vielleicht gerade mit dem Rieslingbier. Aber ich dachte ein Rosé, weil ich finde, dass Rosé eine unterschätzte Sparte ist. Also ganz, ganz viele Bereiche gibt es für mich, die ich mit Wein nur ganz schwerlich begleiten kann. Aber Rosé schafft das für mich. Und zum Beispiel Bratwurst. Was für ein Wein nimmt man zu Bratwurst? Und Rosé kann das irgendwie. Also nicht nur wegen dieser Grillsituation und Sommersituation. Rosé hat irgendwie eine Geschmackstiefe, die ganz, ganz viele Weine nicht haben. Und zu den Sachen, als du es vorhin eben erläutert hast, dachte ich, wäre das absolut, absolut perfekt. Der kommt jetzt aus dem Kanuntum, Österreich. Ist blaufränkisch, zweigelt mehr los, wechselt man manchmal nach Jahrgängen, kommt von Gerd Markowitsch, ist so einer der Winzer, die es geschafft haben, Rotwein in Österreich zu revolutionieren. Und die sind jetzt gerade im Generationswechsel und dieses Projekt Maradona ist das Herzensprojekt von seiner Tochter. Und finde ich eigentlich total spannend. Wir haben auch ganz provokant bei einer Temperatur, die relativ ungewöhnlich ist.
Aber sehr schön für den.
Total.
Oder? Also ich finde den super.
Wenn du so einen Wein jetzt probierst, inzwischen werde ich das mit der Zitrone probieren. Wie gehst du ran? Also ist erstmal, ist die Farbe für dich wichtig? Ist die Nase wichtig? Ist der Gaumen wichtig? Nimmst du die erste Präsenz? Schmeckst du lange nach? Oder wie probierst du Wein?
Für mich auf der einen Seite die Nase, ne, als allererstes. Und für mich ist ganz entscheidend der zweite Schluck. Weißt du, was ich meine? Wahrnehmung erster Schluck, Wahrnehmung zweiter Schluck. Und das auch erstmal setzen lassen. Was nehme ich wahr bei der ersten Variante? Wie lang bleibt's und was bei der zweiten? Also beim zweiten Schluck. Weißt du, weil manchmal ist es ja trotzdem so, lass es mal kurz wirken. Und wie kommt's an? Deshalb fand ich hier zum Beispiel auch bei dem gezwickelten Chardonnay. Erster Schluck ist ein bisschen derb, zweiter Schluck ist viel offener. Und das finde ich bei Wein, kommt immer drauf an, ne? Aber ich lasse es halt trotz alledem immer mal gerne wirken. Was nimmst du wahr über die Nase? Lass es mal kurz stehen. Riech noch mal, schmeck noch mal. Ich wechsle zum Beispiel auch zwischendrin gerne das Glas. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu unseren befreundeten Händlern sage, überrascht mich einfach. Sag, schickt mir mal was, ihr wisst, was meine Richtung ist. Macht mir mal ein 12er-Paket. Ist mir egal was. Also ich mach's dann weiß und rot, ne? Hier aufgeteilt. Und wenn das dann kommt, mach ich das auch immer. Was bei uns neu reinkommt, probiere ich immer in 2 bis 3 verschiedenen Gläsern. Weil ich diese Entwicklung super spannend finde. Zieh mir auch noch jemand Außenstehendes dazu, der gar keine Ahnung hat. Das liebe ich. Weil wenn du jemand holst, der vielleicht nicht so verkopft manchmal rangeht wie wir, ne? Oder gleich mit einer Richtung, wie muss es sein, was will ich machen, was schmecke ich, bla bla bla. Du holst jemanden dazu, der nur gerne mal ein Gläsel mittrinkt, den du dir so ein bisschen rangeführt hast, dann das Thema Wein, der gibt dir die ehrlichsten Antworten.
Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, mit wenn ich unterschiedliche Gästetypen habe. Ja. Dass der gar nicht so verkopft in dieser Thematik drin ist, einfach den Wein genießen, den Wein trinkt. Ja. Und wie beschreibst du Wein? Also wenn du den jetzt beschreiben müsstest, wie würdest du den wahrnehmen von der ersten Wahrnehmung, von der zweiten? Jetzt vom Glas hast du ein relativ großes Glas gewählt. Ich war der Temperaturgeber, deswegen, also da war ich ja recht provokant.
Finde ich aber angenehm.
Ja, ich finde es toll, weil der trotzdem klar ist.
Ne, der ist in der Nase super frisch, leicht bärig. Für mich eher noch hinten raus so ein ganz leichter Hauch von Marzipan, finde ich. Und finde, hat eine ganz angenehme, knackige, aber frische Säure, ne, die für mich eher jetzt animierend ist, die gibt mir Bock aufs nächste Glas, ne, die mich jetzt nicht so wegnimmt, dass ich sage, oh, das ist mir zu, ne, zu intensiv von der Säure. Und richtig schöne, reife Beerenfrüchte, ne, das ist für mich ein super erfrischender, knackiger Rosé. Und die Temperatur finde ich perfekt.
Ist ja manchmal auch so der Prüfstein für ein Rosé. Wenn ich mal so eine Temperatur trinken kann, der hat immer noch diese Klarheit. Ist es, spricht es für die Qualitäten, für die eben auch saubere Machart? Wie wichtig ist für dich die Farbe? Weil das ist natürlich eine Kernphilosophie beim Rosé. Hier haben wir ja was super, super Blasses. Also fast so im provenzalischen Stil. Und viele in der Provence sagen ja, sie versuchen einen, also nicht einen Blanc Noir, aber so schon die Grenze, so wo man sagt, man kann auch erkennen, dass es ein Rosé ist, aber eigentlich wirkt es nicht wie ein Rosé, um dieses Pinke auch gar nicht mitzunehmen. Sondern aus der Farbe heraus generiert sich die Eleganz. Man hat ja um die, ich glaube, 9000 verschiedenen Farbebenen, die man in einem Rosé erwählen kann, das gezielt. Und das herzustellen ist ja wahnsinnig sensibel. Ist ja wahnsinnig sensibel. Da, also wo du halt so Farbschemen hast und wo du sagen kannst, so oder so, ich habe das beim Champagner-Seminar mal mitgemacht oder miterlebt, wo man Rosé-Champagner. Und da ist man ja teilweise noch sensibler, wenn ich ein Brand habe, wie keine Ahnung, Roter Rosé, möchte ich natürlich immer die gleiche Farbe haben. Das wäre ja unverzeihlich manchmal. Wenn der in einem Jahr oder in einer Charge pink ist, in einer anderen hell, die haben ja meistens, hatten ja meistens keinen Jahrgang, aber ich möchte halt immer die gleiche Farbe haben. Braucht dann auch die Farbstabilität, also muss auch schauen, wie er sich damit entwickelt. Und da gibt's halt so Farb, wie Tabellen, wo du halt genau diese Farbe exakt treffen musst und diese zu treffen ist ein Riesending. Also wenn du, hast ja manchmal, wenn du bei einer Weinprobe warst und du hast noch ein bisschen Rotwein in dem Glas und schenkst dann irgendwie 0,1 dann oder 5 cl Weißwein drauf, du hast ja einen richtig dunkelfarbenen Rosé, da sieht man, was Farbe kann und wie man im Prinzip diesen Punkt ganz, ganz schwer trifft. Und hier finde ich die Farbe unfassbar spektakulär, weil es eben so dieses, noch nicht mal Lachsfarben, das ist ganz zart, das ist ganz hauchrosig.
Das, ja, das ist minimalistisch, ja. So ganz, ganz zart. Nein, aber sehr schön.
Vermerken.
Und das, was Johanna, also die Tochter, da versucht zu vermitteln, ist eben trotzdem diese Lebensfreude. Der Slogan von dem Wein ist Cool Climate Hot Nights. Also, dass man einfach richtig damit feiern kann, aber eben auch, dass man, wenn man damit feiert, der nächste Tag entspannt sein soll, dass das Produkt super handwerklich gemacht sein muss. Und meistens ist ja so, dass wenn man nicht säuft, sondern bewusst trinkt, aber leidenschaftlich trinkt, braucht man ein gutes Produkt dafür. Ja. Merkt man ja auch bei irgendwelchen Weinpartys oder so, wenn du da irgendwelchen billigen Kram hast, dann macht es keinen Spaß, auch das Trinken keinen Spaß. Und solche Rosés sind dafür großartig. Ich finde, so dieses süße Säuremanagement im Rosé ist auch wahnsinnig schwer. Also, viele Rosés tendieren ja ins leicht Süßliche, weil da hast du die Frucht und dieses und auch und lecker und so weiter. Aber dem bewusst so trocken zu leben und die Säure so in dem Wein hereinzuarbeiten, dass sie strukturierend ist. Und ich fand das jetzt mit der Zitrone total spannend. Also wenn du die Zitrone auf der Hand hast, dann den Rosé dazu nimmst, wie, und das hat sie vorhin erklärt, sich beides bereichert und ergänzt.
Ja.
Und wie die Zitrone so richtig in den Rosé reingeht, sich mit der Säure des Rosés nicht stört, sondern eben beide einander strukturieren. Das ist toll.
Aber muss man jetzt genau einen Kontrapart dazu probieren.
Das ist jetzt Sellerie aus dem Dry-Aging. Von 2024.
Was würde sowas kosten? Weil es ist ja gar nicht das Produkt, der Preis, sondern 2024. Und so lange im Dry-Ager. Also,
das ist eine gute Frage. Ich glaube, das haben wir noch nie messbar gemacht.
Aber es wäre ja schon teuer, oder?
Denke ich, ja.
Steckt das Aroma halt ist krass. Also es ist wirklich nicht irgendwie alt, sondern es wirkt immer noch frisch.
Ja, du machst ja dadurch eins. Also mir, das wird ja am Salzteig gebacken. Da war erstmal der schwierige Weg dahin, die richtige
Salzung.
Sag ich mal, einen richtigen Teig herzustellen, der dann auch nicht noch nachträglich die Feuchtigkeit zu sehr zieht. Das war am Anfang so unser Problem. Ne? Da haben wir relativ hohen Verlust gehabt, logischerweise. Und dann haben sie das sehr, sehr gut hinbekommen. Und dann entsteht ja Folgendes. Du siehst ja, der Rest sieht's nicht. Das ist ja minimalistisch.
Also, das war aber kein großer.
Doch.
Nein.
Das ist ein großer.
Wow.
Das war so.
Und jetzt ist der Walnuss groß.
Das war so ein ganz normaler Sellerie.
Also Halbballgröße und jetzt ist Walnussgröße.
Genau.
Wow.
Und so zieht sich das ja zusammen, auch der Salzteig.
Ja.
Das wird ja dann immer komprimierter über den Zeitraum. Und somit geht ja alles in den Sellerie. Es wird kleiner, es wird kompakter, es wird intensiver und durch den Salzteig hast du ja auch noch sowas leicht Salziges. aber du holst das Maximum an Aroma raus.
Ewig auf der Zunge.
Ja, das hält ewig an.
Heftig.
Karotte genauso.
Ja.
Rote Beete auch. Ja, und so zieht sich das bei uns durch. Und das ist unsere Stilistik. Neue deutsche Küche mit Einflüssen, die von außen mitkommen, ne? Also außerhalb unserer Region, aber extrem regional. Hm. Das, was machbar ist. Das, wir würden nie sagen, wir sind 100% Regiobetrieb. Hm. Dafür brauchst du auch Produzenten vor deiner Haustür, um das durchzuziehen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, noch mehr zu machen.
Das bewusst zu leben, zu kommunizieren, das finde ich halt das Wichtige dabei.
Das machen wir sehr intensiv, ja. Guck mal, in unserem Heimatort in Hunsübel, es wird ein Feld mit Obst, mit Gemüse angepflanzt und mit gewissen Kräutern für uns, was betreut wird, wo, glaube ich, 30 verschiedene Gemüsesorten sind, plus das, was wir selber machen.
Finde ich sehr krass, also in der Kombination mit dem Rosé, ich habe es gerade probiert, witzigerweise hat er durch die Würze von dem Sellerie und durch eben nicht die Säure, die er nicht hat, hat er mehr Säure und wirkt mit einmal noch frischer. Und soll ich es dir aufreiben, oder?
Geht.
Ja, da. Im Reiben bist du ganz groß.
Ja. Irgendwie geht's.
Und es ist eine ganz, ganz andere Wahrnehmung als bei dem zitronigen Aroma. Ja. Und er kann bestehen, das finde ich eben so spannend. Also er hat die Potenz, um da eine Präsenz zu zeigen. Rosé ist für mich ein Wein, den man wenig erklären kann, den man fühlen muss. Und das ist so ein Rosé, den man einfach wunderbar anfühlen kann. Und die, also Dramaturgie auf der Zunge. Wie empfindest du das?
Das ist eher noch, also es wird kompakter, komplexer, finde ich.
Ja.
Nicht nur die Säure, sondern ich finde, wo er vorhin so ein bisschen dann verpufft ist, ne, weißt du, was ich meine? Also von den Aromen dann irgendwann mal weg war, bleibt er jetzt länger im Mund, aber kombiniert das sehr gut mit dem Sellerie-Aroma, was genauso lange im Mund bleibt. Ich finde, du hast jetzt dieses bärige, fruchtbetonte, säuerliche, aber trotzdem auch dieses knackig intensive vom Sellerie und beides hält.
Ja.
Beides ist noch da.
Der ist auch erstaunlich lange auf der Zunge, aber er wirkt nicht überphenolisch oder wirkt nicht zu präsent oder
super entspannt.
Er macht nicht satt.
Ja.
Das finde ich also toll.
Ein sehr schöner Rosé. Aber ich finde es halt auch gut, ne? Sag mal, du hast dort ja trotzdem eine Bandbreite. Ich finde es auch immer mal schön, dass einige, sag ich mal, Rosé super kompakt, kräftig ausbauen.
Mhm.
Probier mal den Spätburgunder Rosé von Matthias Schuh aus dem Barrique-Fass. Geiler Speisebegleiter. Das macht schon Spaß. Genau das Gegenteil, ne, von dem. Auch von der Farbe, von der Intensität. Aber das ist, ich finde den zum Beispiel sehr, sehr geil zu Fleischgerichten, wo es ein bisschen kompakter, intensiver wird.
Mhm.
Wo du aber trotzdem, du brauchst Kraft, brauchst aber auch eine fruchtige Frische.
Mhm.
Und willst mal nicht in dein Rotweinregal greifen, sondern sagst, hey, ich mache einfach mal was anderes. Es ist Sommer, ich mache einen Rosé dazu, der aber mit Power kommt. Oder Plan de Noir vom Martin. Weiß von Schwarz. Auch sowas, ne? Wenn ich es jetzt mal auf unsere Heimat Sachsen beziehe. Ne, hast du schon zwei coole Sachen, die in die komplett andere Richtung gehen.
Mhm.
Von fruchtig frisch eher zu kräftige, powervolle Rosés. Oder?
Bist du nicht wie du? Durchaus. Bist du ja Rosé-Typ? Also magst du Rosés im Generellen? Oder eher schwierig? Also ist bei dir eher so ein Side-Product?
Mal mit, ja. Aber ich würde mir den eher weniger gezielt bestellen. Ich glaube, das ist bei mir stimmungsabhängig.
Eine Flasche Rosé würdest du nicht trinken?
Doch,
ja?
Würde ich schon.
Okay.
Aber ich glaube,
mir kann gerade nur so, ich wollte dir nichts im Mund legen.
Nee, ich glaube, ich würde, bei mir ist das stimmungsabhängig.
Ist gar nicht so, dass du einen Weinstil hast, der zu deiner Persönlichkeit passt.
Ja, ich mag schon druckvolle Weine.
Mhm.
Kraftbetonte.
Wie kann man Druck
aber auch
übersetzen?
Ja, die schon mit Kraftintensität, also die eine Kraft haben, eine Intensität haben, die lange da bleiben, die aber jetzt nicht so die frische Variante sind, sondern so schöne, kräftige, gereifte Rieslinge, wo du, also ich trinke trotzdem lieben gern Chardonnay und alles, ne? Wir wollen jetzt nicht Riesling als Ober, aber das sind so Sachen, das mag ich, ne? Wenn du trotzdem dann noch so eine schöne Mineralik hast, aber auch viel Intensität und Power.
Mhm.
Aber ich trinke trotz alledem auch gerne frische Weine, weil ich sag, du hast jeden Tag eine andere Stimmung. Weißt du?
Kannst du es anführen und einen Wein übersetzen? Könntest du heute Morgen, als wir uns gesehen haben, sofort sagen, was für ein Wein du fühlst gerade? Oder möchtest du als Ergänzung zum Frühstück haben möchtest?
Also ich würde jetzt zum Beispiel von Schloss Goudier Goldloch Riesling GG 2017 trinken.
Mhm. Das kann ja heute Abend aber anders sein. Du könntest das dann auch wieder in Worte kleiden.
Ich sag mal, wenn's heute, wir gehen mal davon aus, hoffentlich wird's heute ein richtiger, knackiger, schwerer Abendservice. Ja. Wo wir richtig zu tun haben.
Ja.
Und du hast Bock auf was Frisches, Leichtes. Würde ich mir zum Beispiel auch vom Weingut Knewitz den Gutsriesling aufmachen. Das ist ein super, unkomplizierter, geiler, frischer Riesling. Und wir machen jetzt noch unsere Hausedition mit dem Weingut Knewitz diesen Sommer. So, und das meine ich ja, ne? Du hast ja dann, man kennst ja, denke ich, selber, du bist ausgebrannt. Du hast wirklich einen harten Arbeitstag und hast vielleicht
was Revitalisierendes.
Ja. Hast dir vielleicht über den Tag gedacht, oh, heute hätte ich mir eigentlich aufgrund von dem Tag hätte ich mir eine Flasche Shampoos verdient. Ne? Oder einen geilen Chardonnay oder was weiß ich, ne? Was ich mir vielleicht schon ein bisschen weggelegt habe, damit es reift, damit es besser wird. Und dann kommst du nach Hause oder gehst hier in den Feierabend, setzt dich nochmal hin und sagst dir, ich bin durch. Ich will nicht mehr nachdenken. Ich will was Frisches, was mir Spaß macht und fertig. Weißt du, was ich meine? Das meine ich mit so situations- und gefühlsabhängig.
Total. Welcher Wein wäre dein Leben bis jetzt?
Boah, das ist eine strafe Frage.
Ich weiß. Bist ja nicht zum Spaß hier. Wir haben schon Wein, Bier probiert und das sind Kombinationen daher.
Ich bin auf alle Fälle weiß.
Du bist weiß. Wärst du alt oder jung? Also wärst du knackig frisch, jetzt gerade abgefüllt, oder wärst du 5 bis 10 Jahre, wärst du 50 Jahre, 100 Jahre, also bist du so erhaben, bist du so ganz routiniert, bist du schon ein bisschen morbide oder bist du eben so knackig frisch und immer wieder eine andere Idee im Kopf und einmal durchdrehen und alle werden nervös, wenn sie dich sehen, oder bist du strukturiert und tief und aber trotzdem mit einer Lebendigkeit? Also würde ich jetzt an diese Frage rangehen, da ich es im Prinzip aufbaue und auflöse und aufschlüssel, als würde ich einen Wein für eine Speise sehen. Da gehe ich ja auch hin. Möchte ich erstmal weiß-rot? Möchte ich jung oder alt? Möchte ich...
Warte, ich hab's.
Okay. Wir haben es auch alle klick, klick, klick gehört.
Heimatland.
Gut. Was bist du?
Strafe Frage. Also, ich würde sagen, Chardonnay R von Rebholz.
Gute Wahl.
Wegen Tiefe, Langlebigkeit und Konstanz. Trotz alledem bin ich aber, weil ich ja auch Ecken und Kanten habe und nicht Mr. Perfect, weil den gibt's nicht, würde ich mich manchmal als so jetzt nicht auf einen direkten Wein beschränken, sondern eher wie so einen jungen, wilden Weißwein. Weißt du, der so Ecken und Kanten hat, so ein bisschen bissig ist. Eigentlich noch so wie frisch abgefüllt, der braucht noch Ruhe, aber trotzdem ist er voll da und will.
Weil er kennt die Substanz, aber trotzdem ist er noch unwirsch.
Ja. Weiß ich nicht.
Und dann Müller-Thurgau?
Ja, kann auch sein.
Okay.
Nee, aber weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil wir sind zwar trotzdem, haben viel Erfahrung, arbeiten viel, rammeln viel, opfern viel, aber wir sind trotzdem aktiv. Bissig, geben nicht auf, es geht immer weiter. Und tragen das aber auch positiv nach außen. Wir sind Inhaber, klar bist du nicht immer der Liebling. Das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Aber wenn ich mir unser Team hernehme, sind wir, glaube ich, trotz alledem zwei sehr coole, jung gebliebene und lockere Chefs, die zwar Qualität möchten, aber das auch gut einschätzen können, was bei jedem Einzelnen geht. Und wir sind nicht solche Steno-Sesselfurzer.
Ja, und ihr habt euch da wunderbar rein und hochgearbeitet, beziehungsweise euch eine eigene Identität aufgebaut. Rückblickend, was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Trink so viel Wein wie geht, um so viel wie möglich darüber zu lernen.
Ja. Learning by drinking. Ganz, ganz wichtiger Satz. Was ist Wein für dich?
Wein ist für mich schon ein wichtiger Punkt, weil er mich einfach geprägt hat und mir dieses Thema Wein mir auch eine Richtung vorgegeben hat. Wo will ich hin? Was will ich machen? Mein logisch hat's die Ziele. auch als Unternehmerkind, aber ich glaube, das Beste, was mir passiert ist, in die Weinregion nach Dresden zu gehen, wo du die Berge vor der Haustür hast, ich aus meinem Wohnungsfenster geguckt habe und habe die Weinberge gesehen und ich war kein einfacher 16-Jähriger, wo ich dort angekommen bin und ich glaube, wir haben ein geiles Team gehabt, ein weinbegeistertes Team und die haben mich wirklich dahin gebracht, mich dafür zu öffnen, mich damit zu beschäftigen, eine Leidenschaft innerhalb von einem halben Jahr zu entwickeln, eigentlich von einem Vierteljahr, weil wir uns dort gegenseitig gepusht haben und mir das einen supergeilen Weg auferlegt hat und eine mega Leidenschaft, wo selbst meine 11-jährige Tochter mittlerweile sagt, hey Papa, können auch mal zusammen dann, wenn ich mal darf, bring mir was bei. Und mein 15-jähriger Neffe zu mir kommt und sagt, hey Onkel Claudius, in der Küche habe ich ja schon viel gelernt. Also der macht bei uns einen Pass mit am Wochenende, macht es sensationell.
Wow, mit 15?
15, krass. Stark. Wir haben ein mega Aushilfenteam im jungen Bereich. Der hat zu mir gesagt, Claudius, es ist an der Zeit, er wird jetzt 16, fängst mal an, mir ein bisschen was über Wein zu erklären. Und ich glaube, das ist dann schon cool, weil auch das Team merkt, dass es eine Leidenschaft von mir ist und eine Liebe. Und ich das auch unkompliziert allen versuche mitzugeben. Deswegen Wein trinken soll Spaß machen und unkompliziert sein. Und deswegen haben wir unsere 4-Käse-Hoch-Serie angelehnt an die Kinder. Wenn sie mal alle fast 18 sind, dann machen wir mal ein großes Gewächs. Das sollen alles Weine sein, Flasche auf. Sie dürfen Ecken haben und Kanten haben, aber am Ende müssen sie Freude bereiten. Und das ist unsere, in Anführungsstrichen, Kinderweinserie. Das, was ich immer wieder spiegeln will. Es kann Ecken haben, alles hat Ecken und Kanten. Aber man kann Spaß, Freude einfach mit was haben. Ne? Und bei mir ist es halt Wein. Ich habe meinen eigenen Weinkeller zu Hause, ich bin ein bisschen verrückt.
Wenn du ein Weinbuch schreiben müsstest, worüber würde es handeln?
Also ich würde, glaube ich, ein Weinbuch darüber schreiben, was man über die Jahre erlebt hat und wie jemand an das Thema Weintrinken rangehen sollte. Wie man darüber was lernen kann, ohne dass es zu verkopft ist. Sondern eher vielleicht mit ein bisschen Witz, Freude, aber Input. So, dass jeder auch sagt, ey, alles klar, an dem Buch will ich dranbleiben. Da kann ich was mitnehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gleich bei Seite 5 zuschlag und keine Lust mehr habe.
Wäre es digital oder wäre es analog?
Beides.
Kombiprojekt oder einfach beides erhältlich? Also wäre es ergänzend durch Digitalisierung und du hast trotzdem was in der Hand oder?
Das ist eine gute Frage.
Nur so als Gedanke.
So als Bundle, meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Wird wahrscheinlich dann nicht jeder nehmen, denke ich. Ich würde es getrennt machen. Aber ich bin eh so ein Typ. Ich habe auch gern was in der Hand.
Und wie?
Also ich habe auch gern vom Weinhändler was in der Hand.
Wie ist deine Empfehlung, wie man Wein lernen sollte? Wie soll man sich dem Wein nähern? Außer jetzt eben Spaß, dass man Spaß beim Trinken hat. Schon hatten. Also gibt es für dich so eine Abfolge? Weil ich hätte zum Beispiel ganz klassisch, um das so in die Richtung zu leiten, immer gesagt, versuch die Rebsorten zu verstehen und dann bekommt der Wein Gesicht. Was wäre dein Weg? Was wäre deine Empfehlung?
Also ich habe ja bei uns wirklich sehr viele, auch aus dem Freundes- und Stammgastkreis, die dann irgendwann gesagt haben, komm, wir öffnen uns dafür, kannst du was beibringen, habe ich die immer so rangeführt, dass ich gesagt habe, passt auf, wir starten jetzt mit was Frischem. Halbtrocken, steigern uns dann beim nächsten Wein, machen wir was Schönes Trockenes, auch frisch, leicht, unkompliziert. Und dann habe ich das immer weiter gesteigert und aufgebaut. Bestes Beispiel ist der Jerome, der mit uns die gesamten Aufnahmen macht, der hat keinen Wein getrunken. Seitdem der bei uns ist und dann auch Bock drauf bekommen hat und gesagt, hey, los, mach mal. Sag, klar, ich habe das doch schon angeboten. Führ dich ran. Der feiert es. Ohne Ende. Ja, bei dem habe ich es genauso aufgebaut, bloß da ging es ein bisschen schneller, weil wir ihn auch rangeführt haben in Veranstaltungen. Dann hat er halt auch mal schon ein großes Gewächs. Ja, aber wenn du das systematisch langsam aufbaust, dich steigerst, finde ich, führt man jemanden am besten ran.
Und zeigst, was Qualität ist.
Genau.
Qualität können die Leute schmecken, egal welche Erfahrung sie haben. Also nicht so, dass ich jetzt einen einfachen und teuren Wein habe und ich muss sofort sagen, Industrie wird am Anfang immer gewinnen, weil Industrie lecker gemacht ist und dann mag man lecker. Ja. Aber wenn man es langsam aufbaut, dann sagt man irgendwann, und das Qualität kannst jeder spüren und damit kannst du Leute überzeugen, damit kannst du eigentlich auch zeigen, was das Besondere im Wein ist, warum das großartig ist.
Ja, mache ich ja heute Abend, habe ich wieder eine Weinverkostung parallel laufen. Da mache ich das nicht anders. Mhm. Na, da gibt's, starten wir mit der Basis, aber da mache ich drei auf einmal, um es direkt zeigen zu können. Basis, goldene Mitte, High-End. Egal, ob jetzt Chardonnay oder Weißburgunder oder Riesling, das ist vollkommen wurscht, oder bei Rotwein. Aber dass man wirklich das auch ein bisschen spürbar macht. Mhm. Dass sie wirklich merken, wie sind die Steigerungen, wie entwickelt sich was, wo steckt was drin an Qualität. Und also Qualitätsunterschieden. Mhm. Sonst merken sie es ja gar nicht. Gestern, ja, hab ich gestern mit Gästen erst das Thema gehabt. 8 Personen haben wir noch Gläser Verkostung. Also Weine während Menü. Die wollten wissen, ist das wirklich so ein großer Unterschied, in welchem Glas der Wein ist. War super spannend.
Völlig unterschätzt, ja.
Ja. Mhm. Ich gebe denen aber recht. Manche sagen, für mich ist es super wichtig. Aber ich gebe denen recht, dass bei manchen Sachen so minimalistische Unterschiede sind. Also zum Beispiel auch das, was ich gestern eingeschenkt habe, dass es in dem Kleinen extrem spürbar war. Vom Kleinen zum Burgunder. Aber vom Bordeaux zum Burgunder sind es Nuancen. Wo wir sagen, das ist besser. Hm. Aber selbst der zu Hause oder sich mit dem Thema Wein und Whisky auseinandersetzt, wie die Gäste gestern, die sagen, ey, aber Leutius, das ist so ein kleiner Unterschied, dass der kaum spürbar ist. Aber ich weiß, was die meinen. Hm. Der am Ende vom Tisch saß, hat wiederum gesagt, ja, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen mehr. Hm. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema. Ne? Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ein Optimum rauszuholen, auch mit einem Glas, da musst du schon drauf achten. Hm. Also wir, das ist ja unsere Aufgabe. Ich habe zu ihm gesagt, deswegen mache ich das und Sie sind Chirurg.
Ich würde mich freuen, wenn man nur annähernd mitbekommen könnte, wie unfassbar viel Energie nicht nur in diesem Unternehmen, diesem Haus, in dem Restaurant, in eurer Familie, sondern auch in dir, Claudio, steckt. Zum Teil hat man es gar nicht mitbekommen, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat, wie komplex ihr agiert. Ihr produziert Bier mit Weinhefen, also Chardonnay-Bier, Riesling-Bier. Und das ist nur ein kleiner Baustein in all dem, was ihr einfach anders, was ihr besonders, was ihr so außergewöhnlich macht. Und das in Aue, im Erzgebirge, in Mitteldeutschland. Und wie sagt man zu einem großartigen Restaurant, es ist eine Reise wert. Euch zu erleben ist eine Reise wert. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du uns deine Ideen geschenkt hast, dass du deinen Lebensweg und deine Inspiration mit uns geteilt hast. Es war großartig, dich als Gast gehabt zu haben. Und noch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs bei uns sein, fürs Mitfühlen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs, und da würde ich mich sehr drüber freuen, Folgen und Bewerten. Gerade so dieser kleine Klick aufs Folgen-Button bringt uns unglaublich viel. Jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns ungemein, dieses Format in die Präsenz zu bringen. Falls du es schon getan hast, ganz herzlichen Dank dafür. Falls noch nicht, nimm dir die Minute. Ich wäre super, super dankbar dafür. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger-Gruppe. Mit den Handelshäusern Consiovini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dass die gesamten Weine der Schlumberger Gruppe in sich bündelt und für dich als Privatgenießenden zu extrem interessanten Preisen anbietet. Dank ihnen darf dieses Format bestehen. Dank ihnen können wir sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Claudius Unger aus Aue reisen wir in die Nähe von Öhringen und erfahren von keinem Geringeren als Max Jone, was er demnächst vorhat, was ihn antreibt, was ihn bewegt und was ihn inspiriert. Also noch einmal gerne bewerten, nicht vergessen. Und nächste Woche wieder einschalten bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit.
Hallo Silvio, hallo Claudius. Hier ist Sylvain Diel vom Schlossgutdealer der Nahe, der kleine Franzose, der sich vor ungefähr 22 Jahren in Deutschland verlaufen hat und vor 19 Jahren an der Nahe verlaufen hat, Mann von Caroline Diel, die hübscheste Winzerin der Welt. Silvio, Claudius, danke für die Einladung. Was für eine Ehre, Claudius, dass du an mich gedacht hast. Das ist echt toll und berührt mich sehr, sehr, sehr. Und ich glaube, damit ihr versteht, warum es mich berührt, muss ich, glaube ich, die erste Begegnung, das erste Treffen erklären. Weil eigentlich, das ist nicht so lange her, Claudius, ich glaube, das sind 2-3 Jahre, du weißt es besser, weil eigentlich, das ist, als du den Preis für VDP Weinkonzept gewonnen hast an der Mainzer Weinbörse. Und beim Mittagessen hatte ich eine Pause und bin ich zu euch, also eigentlich zu Moritz Christian Blas von Hotel Stadt Kassel, und wir haben zusammen gegessen und da warst du mit deiner lieben Frau, die ich sehr liebe, by the way, sagt das niemandem. Und wie ich frech immer bin, wurde ich vorgestellt und habe ich dir gesagt oder euch gesagt, mit euch will ich nicht reden, weil seitdem ihr den Preis gewonnen habt, kommt ihr nicht an meinem Stand, um Weine zu probieren. Ja, ich provoziere gerne, aber ich glaube, du würdest auch gern provoziert, weil kaum war die Pause fertig, bist du mit Madame zu mir gekommen, seid ihr zu mir gekommen und wir haben eine verrückte Probe erlebt. Mein Stand war voll und ich habe, glaube ich, 20 Proben gleichzeitig geführt, aber ihr hattet Geduld, wir haben viel gelernt, wir haben viel ausgetauscht und daraus kam erstmal eine Bekanntschaft, was sich innerhalb 3 Minuten in Freundschaft sich verwandelt hat. Ich war schon 2-3 Mal bei euch im Haus und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist natürlich eine lange Reise, aber wenn man dort ist, wir sind Teil der Familie und das ist echt dein Bruder, deine Mama, deine Schwägerin, deine Frau, deine Kinder, Neffen, Nichten, also alle sind da und heutzutage ist diese Menschenbegegnung einfach das tut einfach gut und es ist eine Gabe von euch und deswegen noch mehr danke, 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 dass ich heute das betonen darf. Du wirst das nicht machen, Claudius, und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass es noch sowas gibt und das Wein bringt die Leute zusammen und Wein ist nicht nur Alkohol und heutzutage, das ist nicht einfach, aber ich freue mich immer, dich zu sehen, deine Familie zu sehen, deine Frau und ich freue mich immer auf deine Nachrichten mitten in der Nacht nach deinem Service, wo du ja einfach eine Sprachnachricht hinterlässt und es bringt mich immer zum Lachen, zum Genießen, weil du erzählst, was du gegessen hast, getrunken hast, wie die Kunden, die Gäste reagiert haben und das ist immer toll. Aber es gibt immer noch ein kleines Problem bei unserer Freundschaft. Ich glaube, ich war 3 oder 4 Mal bei euch und du warst noch nicht einmal bei uns. Deswegen, Claudius, ich mache das genauso bei der Weinbörse damals. Ich rede nicht mehr mit dir, solange du oder ihr nicht den Weg zu uns findet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme, viel Spaß bei dem tollen Podcast. Silvio, danke auch dafür. Das ist toll, dass es noch Leute gibt, die austauschen und für Wein noch brennen. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.